Red Cliffhangers. Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme. Red Cliffhangers. Red Cliffhangers.
Hallo und herzlich willkommen bei den Red Cliffhangers, dem ersten und bis jetzt immer noch besten Daniel Radcliffe Podcast.
Hi.
Ich bin Henny.
Ja, das stimmt.
Ich bin Larsen.
Ich bin Eiko.
Effi und Larsen haben jetzt ihre Stimmen getauscht. Wir gucken immer noch alle Daniel Radcliffe-Filme und sind heute beim 2007er Harry Potter-Film Harry Potter und der Orden des Phönix angekommen. Und wie ihr gerade schon gemerkt habt, haben wir schon wieder einen Gast aus dem fernen Amerika. Larsen, hallo und herzlich willkommen.
Hallo. Dankeschön, dass ich da sein darf.
Danke, dass du da bist. Du bist hier, weil du unser Nummer 1 Fan auf Spotify bist. Du hattest mir gesagt, du hast in deiner Jahresabschlussliste uns als dein Lieblingspodcast.
Ja, das
sag nicht, wie viele Podcasts du noch so
hast. Ich wollte gerade sagen, also hörst du nicht so oft Podcasts. Dir als Gast stellen wir erstmal die zwei Fragen, die wir bis jetzt jedem Gast, also Ronja, gestellt haben. Mhm. Wann ist dir Daniel Radcliffe das erste Mal in einem Film begegnet? War es als Harry Potter und wenn ja, in welchem Teil?
Ja, es war tatsächlich als Harry Potter und es war im ersten Teil. Ich kann mich noch daran erinnern, den im Kino gesehen zu haben.
Im Kino?
Ja.
Dann hast du Eiko und Epi was voraus.
Wow. Ich habe den auch im Kino gesehen.
Du hast du echt? Nicht gesagt?
Nee, ich habe alle im Kino gesehen.
Ah, was? Okay. Dann hast du Epi was voraus. Die zweite Frage, ich wollte gerade vorschlagen, können wir nicht, wer Host ist, davon abhängig machen, wie viele Harry Potter Filme man im Kino gesehen hat? Oder ist das ein fieser Vorschlag?
Hast du mehr als Eiko gesehen?
Ich habe alle im Kino gesehen.
Ich auch. Wie oft hast du die gesehen?
Im Kino?
Wie oft hast du den dritten zum Beispiel gesehen?
Wie oft hast du den gesehen?
Na, den habe ich, glaube ich, dreimal geguckt.
Dann machst du nächstes Mal die Anmoderation.
Okay.
Zweite Frage an Larsen. Siehst du Daniel Radcliffe immer noch als Harry Potter oder ist er für dich mehr als Schauspieler darüber hinaus geworden?
Ich sehe ihn schon als Schauspieler mittlerweile. Allerdings habe ich vielleicht auch mehr Filme mit ihm schon gesehen als die meisten. Ich glaube, die meisten haben wahrscheinlich nur Now You See Me 2 gesehen. No. Ich nehme an, das ist wahrscheinlich der einzige Film, den die meisten Leute gesehen haben, der auch Daniel Radcliffe drin hat. Und ich habe den Film, der mir gerade nicht mehr, wo eine furzende Leiche spielt, gesehen.
Swiss Army Man,
gesehen. Und in Swiss Army Man, da war so das erste Mal, dass es tatsächlich, also die Rolle hat einfach, wenn man ihn da als Harry Potter sieht, dann ist das, glaube ich, dann funktioniert der Film nicht.
Es ist Swiss Army Man der Film, der sich quasi so für Harry Potter als Schauspieler, Quatsch, für Daniel Radcliffe als Schauspieler begeistert hat.
Ja, genau. Ja.
Okay, interessante Wahl. Ja, auch sehr nachvollziehbare Wahl. Ja, wir haben eine sehr unterhaltsame Geschichte von dir mit Eiko und Epi, denn du hast die beiden fast mal umgebracht.
Nicht mehrfach. Das war nur ein Versehen.
Bevor wir zu dieser sehr spannenden Geschichte kommen, und jetzt so ein bisschen Honig und Essig, nee, wie sagt man das? Karotte und
Wein? Nee.
Senf
und Milch und Honig.
Milch und Honig? Nee.
Senf ums Maul schmieren.
Brot und Peitsche.
Brot und Peitsche, genau.
Brot und Peitsche, noch nie gehört.
Nee. Zuckerbrot und Peitsche.
Zuckerbrot und Peitsche,
genau. Das ist das Zuckerbrot, weil wir müssen jetzt zur Peitsche kommen.
Danke.
J.K. Rowling hat getweetet. Und wir müssen irgendwie was dazu sagen. Darf ich mal generell, also das war eigentlich so meine große Angst, als wir den Filmpodcast gestartet haben, dass einfach so im Laufe dieser MeToo-Zeit, in der wir leben, irgendwas über Daniel Radcliffe rauskommt und wir den Podcast nicht weiterführen können. Was natürlich eine sehr, sehr niedrigschwellige Sorge ist, aber mein Gedanke, wie
was
am Anfang
denn passieren müssen, dass du den Podcast nicht mehr weitermachst?
Ich hätte wirklich gedacht, was weiß ich, was wenn jetzt rauskommt, dass Daniel Radcliffe Babys tötet oder sowas.
Er hat andere Leute umgebracht, um Harry Potter spielen zu können.
Ja, solche Sachen. Wenn sowas rauskäme, das war wirklich so ein bisschen so ein Nebengedanke, den ich hatte.
Als das wäre aber, man sagt doch immer, Skandale sind gut.
Ja. Also ich hätte glaube ich, weitergemacht.
Es würde sich dann komisch anfühlen.
Vielleicht nicht, aber.
Irgendwelche Leute hätten hoffentlich dann bei Spotify statt bei Google eingegeben, Daniel Radcliffe, zack, hätten sie unseren Podcast gefunden.
Und unser Boy Daniel hat, gut wie er ist, natürlich nichts dergleichen gemacht, aber...
Stand jetzt.
Es ist ja auch noch 2 Wochen, bis diese Folge rauskommt. Also wir sind noch kurz vor Silvester. Wer weiß, was noch passiert. Wir müssen vielleicht noch irgendwie eine Not-Session machen und noch was hinzubringen. Nein, also Daniel Radcliffe hat nichts Blödes gemacht, aber J.K. Rowling hat einen Tweet
Augenblick, während du das erzählst, google ich gerade, ob Daniel Radcliffe vielleicht doch irgendwas Blödes gemacht hat.
Google nicht, einfach Daniel Radcliffe News und dann passiert das Furchtbare.
Richtig, genau.
Es ist ja wirklich so ein bisschen diese Denkweise, die man momentan hat, weil ja so oft so Sachen über Schauspieler rauskommen und es ist dann immer eine sehr schwierige Situation. Meistens sind es dann Leute, die man aus Filmen oder Geschichten kennt, die man mag. Und dann muss man das immer irgendwie mit in Einklang bringen. Und ich glaube, das müssen wir jetzt irgendwie versuchen. Also wer es nicht mitgekriegt hat, Stand 19. Dezember hat J.K. Rowling einen Tweet abgesetzt. Soll ich ihn einfach mal vorlesen?
Ja, bitte.
Dress however you please. Call yourself whatever you like. Sleep with any consenting adult who have you. Live your best life in peace and security, but force women out of their jobs for stating that sex is real. Hashtag I stand with Maya. Hashtag this is not a drill. Und das hat einige Wellen geschlagen, auch hier nach Deutschland. Denn um ein bisschen was zum Hintergrund zu sagen, der Tweet... ich sag mal, also ich würde den Tweet selbst auch als transphob bezeichnen, vor allem wegen der Hashtag am Ende.
Was ist denn dieser Hashtag?
Diese Hashtag ist I stand with Maya. Das ist auch das Ganze, worauf sich dieses Ding bezieht. Das bezieht sich auf ein Gerichtsurteil zu einer Frau, die Maya Forrester heißt, die eindeutig transphob ist. Vielleicht dazu sagen, wir sind alle cisgender, straight, white dudes. Ich habe mir das Manifest von dieser Frau durchgelesen. Also der Hintergrund. Diese Frau hat nicht ihren Job verloren, sondern ihr Vertrag wurde nicht verlängert wegen transphober Kommentare und weil sich ihre Mitarbeiter nicht mehr wohlgefühlt haben.
Muss man das überhaupt begründen, wenn man den nicht verlängert?
Nein, das ist ja sowieso die Sache. Weswegen allein schon der Tweet von Rowling auch schon faktisch falsch ist, weil sie nicht aus ihrem Job geforst wurde. Sie hatte einen zeitlich begrenzten Vertrag, der nicht verlängert wurde. Und ich habe mir das Manifest von dieser Frau durchgelesen. Also diese Frau ist eine TERF. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff, ob euch der begegnet ist.
Also wirklich eine bescheuerte Gruppe von Feministinnen.
Genau, TERF heißt
Trans
Exclusionary Radical Feminist. Das ist eine Gruppe von, sie nennen sich Feministinnen, die sich aber vor allem dadurch profilieren, dass sie halt sagen, Transsexualität ist eine Gefahr für Frauen, ist ein Angriff auf Weiblichkeit. Und vor allem, es bezieht sich vor allem auf Transfrauen. Transfrauen sind keine richtigen Frauen, ist die Überzeugung dieser Gruppe.
Also Transfrauen sind Männer, die vorher als Männer gelesen wurden, die sich schon immer oder ab einem bestimmten Punkt als Frau fühlen und dann, wie soll man das sagen, also soziologisch will man sagen, doing gender Frau machen. Also sie stellen eine Frau danach dar. So, dass du sie als Frau lesen kannst.
Genau, ja. Und das ist halt der Punkt, den die TERFs nicht akzeptieren wollen. Die wollen nicht akzeptieren, dass es Transfrauen gibt, letzten Endes. Also sie stellen quasi in Frage, dass es etwas Legitimes ist, was es gibt.
Das sind und so diese zweite Welle Feministinnen.
Ja, die ich kenne, sind ja alle so Alter, ne? 40er, 50er, in ihren 40ern und 50ern. Und auf jeden Fall diese Frau, ich habe mir das Manifest dieser Frau tatsächlich durchgelesen. Sie hat 150 transphobe Tweets laut eigenen Angaben gemacht über einen Zeitraum, hat von ihrer Firma dann einen Brief gekriegt, bitte sag, dass das deine Meinung ist und nicht unsere und die Leute fühlen sich unwohl, mit dir zu arbeiten. Hey. Sie hat weitergemacht, dann wurde ihr Vertrag nicht verlängert und sie hat geklagt dagegen und nicht recht bekommen, weil sie, es gab da wohl so 5 Kategorien und das, was es letzten Endes entschieden hat, ist, dass sie halt in ihren Ansichten absolut ist und halt auch Transmenschen gegenüber zum Beispiel sie nicht mit ihren präferierten Pronomen ansprechen würde, sondern auch wenn es für sie eine unangenehme Arbeitsatmosphäre schafft, weiter auf ihrer Meinung beharren würde, entgegen der Existenz ihrer Mitarbeiter quasi. Ja, sie hat geklagt, hat dann auch selber gesagt, sie hofft mit diesem Urteil durchzukriegen, dass quasi Transphobie gesetzlich geschützt wird, dass du, wenn du was Transphobes sagst, dass das eine geschützte Meinung wird mit dem Urteil, wenn ihr Recht gesprochen wird, dass man dich nicht für Transphobie feuern kann.
Das erinnert mich ein bisschen an Jordan Peterson.
Ja, mich auch total. Also quasi, sie ist auch auf dieser Welle von Leute, die ja quasi eine Karriere daraus machen oder berühmt dadurch werden, dass sie unhöflich zu Leuten sind, wenn man es mal so formulieren kann. Ja, okay. Alles der Hintergrund, komische Frau, und J.K. Rowling entscheidet sich dazu zu tweeten.
Was ist denn mit dem zweiten Hashtag? Den habe ich nicht verstanden.
This is not a drill, es ist ernst.
Ach so. Gibt es da das nicht eine, wo es eine Geschichte gibt oder so, wenn man den benutzt?
Es gibt einen Twitter-Account, der Drill heißt, aber es ist was ganz anderes. Okay. Nee, das ist einfach nur Spaß-Hashtag, keine Ahnung. So. Auf jeden Fall aus wahrscheinlich Gründen der Überzeugung, man kann es nicht sagen, J.K. Rowling hat sich seitdem nicht geäußert, das ist ihr letzter Tweet, Stand 27. Dezember. Und das hat natürlich einige Wellen geschlagen, weil der Tweet hat 400 Millionen Likes gekriegt. Wenn die erfolgreichste Autorin...
400.000, dachte ich.
400.000, ja. Was habe ich gesagt jetzt diesmal?
Millionen.
400
Millionen. Ich mache das immer mehr.
Letztes Mal waren es 3,4 Millionen.
Okay. Auf jeden Fall, ja, sie hat sich seitdem nicht dazu geäußert. Der Gedanke liegt nahe, dass sie die Überzeugung dieser Frau teilt oder zumindest in irgendeiner Form gutheißt, dass sie auf irgendeinem Spektrum von leicht transphob bis sehr transphob einzuordnen ist. Stand 27. Dezember.
Ja, und du wolltest jetzt wissen, was wir davon halten, ne?
Was haltet ihr davon?
Ich habe ja gesagt, ich wollte da gar nicht drüber reden. Ich habe da gar keine Lust drüber zu reden, weil ich zum einen mich wirklich, ich bin nicht auf Twitter unterwegs und wenn ich es wäre, würde ich nicht die Tweets von Rowling lesen. Mich interessiert das auch überhaupt nicht, was sie nachträglich auch in das Potter-Universum rein dichtet.
Darf ich da kurz einhaken? Nur laut ihren Tweets wissen wir, dass es in Hogwarts bis ins 18. Jahrhundert keine Toiletten gab, ja, sondern mit Magie.
Ja, genau. Man fragt sich, warum denn heute nicht mehr? Doch eigentlich viel besser als eine Toilette.
Ja.
Sowas. Keine Ahnung, das interessiert mich. Also das hat für mich erstmal nichts direkt mit dem Werk zu tun, was der oder die Autorin im Nachhinein noch so produziert oder so. Deswegen Cursed Child ist für mich auch nicht Kanon. Also ich ignoriere das komplett in meiner Potter-Welt. Und oder Fantastic Beasts gehört für mich nicht dazu. Und das kann es für mich nicht ruinieren.
Das finde ich eigentlich schön, dass du sagst, Fantastic Beasts und Transphobie gehört für mich nicht zu Harry Potter.
Ja, genau. Ja, keine Ahnung, was weiß ich. Vielleicht ist Harry Potter ja auch transphob. Weiß ich nicht. Das nächste ist, ich finde, der Tweet an sich ist nicht transphob. Es steht halt nicht drin. Sie schreibt halt, mach, was du willst letztendlich. Und für Meinungen darf man nicht aus dem Job rausgeschmissen werden. So erstmal okay. Wenn man dann halt die Geschichte von dieser Maya Forrester oder wie die heißt?
Forrester
kennt, denkt man sich halt, das ist schon echt dumm. Hat sie es vielleicht nicht verstanden? Warum? Also was da passiert ist, das verstehe ich halt nicht, aber
Kann man quasi nur mutmaßen. Das ist ja so ein bisschen das Schwierige. Ich finde halt schwierig, dieser letzte Satz. Force women out of their jobs for stating that sex is real. Da beschönigt sie ja quasi schon diese Transphobie dieser Frau. Das ist, aber ja, es liest sich erstmal recht harmlos. Anderer Prominenter, der dafür auch Ärger gekriegt hat, ist Mark Hamill.
Ärger gekriegt.
Der
auch auf die stille Treppe musste.
Er hat den Tweet geliked, wurde dann auch sofort gefragt, warum er den geliked hat. Und als schönes Gegenbeispiel zu J.K. Rowling hat Mark Hamill sofort reagiert und gesagt, oh, ich habe das nicht verstanden. Ich fand diesen Anfangsteil, zieh dich an, wie du willst, nenn dich, wie du willst, fand ich gut. Ich habe den Schluss nicht verstanden. Ignoranz ist keine Entschuldigung, aber es tut mir natürlich leid, dass ich das geliked habe und hat die Sache damit für sich geklärt gehabt. Was Rowling stand, 27. Dezember,
Naja, wenn sie auch schon 400 nicht. Millionen Likes hat,
ja.
wird sie das jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen auskosten.
Ja.
Ein Scherz, ne? Also sie hat nur 4.000 oder wie viel?
400.000 Likes.
Ist das viel auf Twitter?
Ja, es ist viel.
Okay.
Das ist schon ziemlich viel.
Also ich würde auch gerne noch ein bisschen abwarten, ob und wie sie sich vielleicht noch dazu äußert. Man Weil wenn halt man so nur den Text des Tweets liest, dann ist es ja schon so, dass sie ja. im Prinzip im letzten Satz halt auch wirklich nur sagt, dass es nicht okay ist, jemanden aus seinem Job rauszuschmeißen aufgrund einer Meinung. Und jetzt können wir ja davon ausgehen, dass sie da was nicht richtig verstanden hat, weil sie ja nicht rausgeschmissen wurde. Und jetzt das zu nehmen und nicht nur daraus zu lesen, sie verteidigt eine transphobe Person, sondern sie ist die Transphobie in Person selbst, ist vielleicht dann ein bisschen vorgegriffen. Also ich würde da auch noch ein bisschen abwarten, aber ich hoffe halt auch, dass sie sich dazu
das noch äußert. Das ist so ein bisschen die Sache. Man will halt, dass sie das nicht so meint. Ne? Weil man
ja, klar, genau. Büchern
nee, das ist mir echt egal, was die meint.
Kannst Wirklich? Du das so für dich trennen?
Ja.
Also ich hoffe es halt einfach, weil sie auch so eine einflussreiche Person ist. Auch
für Mrs. Lieber junge Leute. Auf jeden Fall. Wenn ich was lesen würde von jemandem, der irgendwie rechts ist oder so, dann hätte ich, glaube ich, könnte ich das nicht mehr locker konsumieren, sondern würde mich immer fragen, steckt da jetzt quasi wieder diese Ideologie hinter? Und ich habe bei Rowling schon das Gefühl, dass sie eher progressiv ist. Mhm. Aber ich glaube, dass viele sich da auch, eben weil es ein Kindheitsding ist, vielleicht zu viel erhofft haben von ihr. Mein Gott, sie ist auch, wie alt ist sie? 50, 60 oder so. Also würde mich nicht wundern, wenn sie ein bisschen konservativ ist.
Mhm. Ja. Es gibt ja auch die Vorgeschichte, dass sie schon mal Tweets geliked hat, die in eine ähnliche Richtung gingen, dann gesagt hat, sie ist mausgerutscht, hat sie eben so schön formuliert. ja, es ist nicht, also auf einer Skala von furchtbaren Dingen, die Prominente machen, es ist blöd, es ist vor allem blöd, also wir, für uns ist es ja was uns nicht direkt betrifft, wenn du jetzt selber diese Identität hast und mit den Harry Potter Büchern aufgewachsen bist, was ja auch viel an Kommentaren unter diesem Tweet sind, von transsexuellen Lesern und Leserinnen, das trifft dich natürlich schon eher, wenn quasi eine deiner Kindheitsheldinnen scheint in so eine Richtung zu gehen.
Mhm. Nicht die auch noch, ne?
Genau. Das
sagt man dann.
Und es ist ja die letzten Jahre, man hat ja ein bisschen das Gefühl, man ist in so einem Wettlauf, man versucht möglichst viel Kunst zu konsumieren, bevor man zu viel über den Künstler erfährt.
Echt? Ist das so?
Generell, also ich meine, ich würde jetzt sagen, um etwas weiter auszuholen, die große Debatte generell bei Kunst, bei Filmen, Büchern, die wir momentan haben, ist so Ästhetik versus Moral quasi. Kannst du etwas lesen, was nicht deiner Moral entspricht, was sexistisch ist, was rassistisch ist? Weil das auch momentan so die Linse ist, durch die viel auf Kunst geguckt wird. Auch zu Recht.
Mhm.
Und
darfst du noch tote AutorInnen lesen?
Hm?
Da darfst du noch tote AutorInnen lesen.
Ah, über die können ja auch noch Sachen rauskommen im Prinzip.
Die ist sehr, sehr lange tot.
Nein, aber
Beethoven hat sein Ohr abgeschnitten. Was? Das kann ich mir nicht sagen. So ein Verrückter.
Nein, aber generell, also quasi, dass man Kunst boykottiert, weil man nicht einverstanden ist mit den Künstlern auf beiden Seiten. Dass zum Beispiel Star Wars Fans Star Wars boykottieren, weil jetzt Sturmtruppler auch schwarz sind, bestimmte. Und dass jetzt beim neuen Film Leute sich den nicht angucken, weil er scheiße ist. die Analogie gerichtet. Das ist ein gutes Beispiel für der Joker. Viele, wenn wir ein Beispiel aus diesem Jahr haben. Der Joker wirkte vom Trailer her so, als könnte er sehr in diese Incel-Richtung.
Was ist Incel?
Oh Gott. Heute treten wir alle Themen. Incel.
Du bist einfach, glaube ich, ein bisschen in einer anderen Subkultur.
Online. Unterwegs. Ich bin zu sehr auf Twitter. Ja. Ich merke es schon. Incel sind Leute, die.
Digital Native.
Ist eine Internet-Sub-Community, die sich dazu verschreibt, keinen Sex zu haben, weil Frauen böse sind. Quasi.
Und also, ist das wirklich ein Problem?
Voluntäres
oder? Also, denn ist das wirklich ein Problem? Oder sind
in
das
Amerika hat halt. Das weißt du jetzt vielleicht besser als Amerikaner. Ich meine, dieses Jahr gab es ein oder zwei Amokläufe, wo der Täter halt ein Incel war.
Ja, aber das Problem sind da eher die Waffen und die Erziehung und die Schule und nicht diese Gruppe von diesen Irren.
Ja, wobei das Problem bei diesen Irren ist, die treffen sich dann auf Orten wie 4chan oder so, wo sie dann halt auch sich die Leute auch anfeuern, sowas zu machen.
Worum geht's in dem Podcast nochmal?
Niemand erkennt, dass es ein Daniel Radcliffe Podcast ist. Also, nein, aber der Joker wurde zum Beispiel von vielen Linken nicht geguckt, weil sie halt meinten, das wäre so ein verwerflicher Film, der diese Subkultur feiern würde, diese frauenverachtende. Und das Schwierige ist, es gibt ja keine richtigen Antworten. Es gibt immer sehr, sehr deutliche, sehr falsche Antworten. Zum Beispiel, also ist eine extrem Leute, die Star Wars nicht gucken, weil da jetzt Schwarze bei sind.
Moment, haben diese Insel-Leute, haben die dann Sex mit Männern?
Nein, nein, gar keinen.
Mit Tieren?
Gucken sich Pornos an. Oder es gibt einen Teil der Ideologie ist auch, dass sie versuchen, das Sperma innezuhalten, weil es ihre männliche Kraft ist.
Ja. Ich gucke mal schon die Deckenbeleuchtung.
Ja, aber auch, weil da ein Marienkäfer rumspielt.
Ich hatte mal.
Da muss ich ja mal meine, muss ich immer an meine Kindheit denken, weil ich mal, okay, war mir mal ein Marienkäfer ins Ohr geflogen.
Ich hatte mal ein Manifesto gelesen.
Eine Stunde da drin.
Oh. Erzähl du dem Marienkäfer.
Okay.
Nee, jetzt habe ich echt
gut. Aber Rowling ist jetzt, also, Rowling ist jetzt auch, also, Rowling hat keinen Sex, oder wie?
Also diese Insta-Leute sagen ganz kategorisch, wir haben keinen Sex mit Joanne K. Rowling.
Das Witzigste, was ich mal gelesen hatte, war ein Manifest, was quasi argumentiert hat, dass es schwul wäre, mit Frauen zu schlafen, weil man dann seine Männlichkeit hergibt, sein Sperma.
Oh, das ist wirklich verkehrt.
Es geht um der Orden des Phönix, und um ihren Schutz.
Aber ich finde diese Sache
mit... Indem auch Harry sein erstes Mal küsst.
Oh. Er küsst dann erstes Mal.
Nee, er hat doch beim letzten Mal schon. Nee, wer hat da mit wem geschlafen?
Neville.
Nee, das war im letzten Teil.
Da hat er noch mit Neville geschlafen. aber das ist unglaublich schwierig, nicht mehr Werke zu konsumieren von Künstlern, die moralisch piekfein sind, weil ich meine, was machst du mit solchen Gruppenwerken wie Harry Potter, wo irgendwie 3000 Leute dran beteiligt sind?
Würdest du jetzt Fluch der Karibik nicht mehr gucken? Weil
das ist, genau, zum Beispiel, das Problem ist, es gibt, glaube ich, keine wirkliche Antwort, sondern es ist immer sehr subjektiv, weil Fluch der Karibik wäre was ich zum Beispiel nicht gucken würde.
Warum nicht?
Weil wegen den Vorwürfen gegen Johnny Depp.
Da würde ich zum Beispiel sagen, das erste, Vorwürfe. Viel zu vage. Das zweite ist ja nur Johnny Depp. Und
guckst du auch der Pate nicht mehr?
Genau, das ist halt so der Punkt. Also, um mal ein krasses Beispiel zu nennen.
Ja, man muss auch sagen, ich glaube, dass unsere ZuhörerInnen jetzt schon lasen mögen, weil er jetzt schon sagt, hey, was ist das für ein Podcast?
Also,
jetzt schon so ein paar.
Lasen, was ist deine Meinung dazu?
Meine Meinung dazu ist, dass Leute, dass halt alle, auch Künstler, Meinungen vertreten, die man vielleicht selber nicht vertritt und dazu ja auch ihr Recht haben. Jeder hat irgendwie Schattenseiten und gute Seiten, und wenn man die Kunst mag und das deren gute Seite ist, dann und man da drin was findet, mit dem man, in dem man sich selber wiederfindet, also mit dem man eine emotionale Verbindung hat, dann finde ich, ist das legitim.
Ich hatte gehofft, absolut, du zitierst jetzt Sirius Black Wort für Wort.
Ah, schade.
Both dark and light sides.
Ah, yeah. Oh, that's true. Das wäre perfekt gewesen.
Ja, das wäre richtig gut gewesen.
Ja, schade.
Wir blenden es einfach
Take
ein.
Take two.
Das Zitat von Sirius Black kommt jetzt einfach gleich.
Nein, in die Richtung würde ich auch gehen. Das, worauf ich jetzt noch hinaus wollte, war, dass halt, es ist halt ein extrem schwieriges Thema, weil es Extreme auf beiden Seiten gibt. Es gibt halt einfach Leute, die sind einfach wirklich scheiße. Die wollen Star Wars nicht gucken, weil da jetzt John Boyega einen Sturmtruppler spielt. Das ist scheiß auf die Leute.
Who's they?
Ich sag mal so, aber Fuck das ist ja, damit haben wir, also die haben ja die Entscheidung getroffen, dass sie den Film nicht mehr gucken wollen. Und das ist.
Und es gibt auch die andere Gruppe, die dann zum Beispiel den Paten nicht mehr gucken, weil ich hatte mal irgendwie gesehen, die Kritik, das ist ein Sad White People Movie. Mhm. Finde ich dann auch zu extrem. Und ich glaube, die Antwort ist einfach, es gibt keine Antwort, es ist einfach extrem subjektiv, auf was man reagiert und auf was nicht. Für mich das extremste persönliche Beispiel ist, ich habe kein Problem damit, mir Klaus Kinski Filme anzugucken, aber ich gucke mir seit Jahren keinen Woody Allen Film an, obwohl beide glaubhaft beschuldigt sind, ihre Tochter missbraucht zu haben. Und ich kann euch nicht sagen, was jetzt genau für mich der moralische Unterschied zwischen Klaus Kinski und Woody Allen ist. Es kann auch sein, dass mir einfach, dass es einfach vielleicht mehr Klaus Kinski Filme gibt, die mir gefallen.
Vielleicht weil Woody Allen noch mehr Urheber des Werkes ist, als Klaus Kinski, der eine Schauspieler hat.
Das kann sein. Ich weiß es nicht.
Kennt ihr dieses Interview mit Sean Connery aus den 90ern, wo er irgendwie darauf angesprochen wird, dass er damals in James-Bond-Filmen Frauen auf den Hintern so gehauen hat? Und er sagt so, ja, würde ich heute auch noch machen?
Nein.
Das habe ich neulich gesehen. Also was ich gut finde, ist einfach die Debatte, weil das so eine Moral einfordert, weil das gesellschaftlich so einfordert, man sollte sich doch bitte gut verhalten und dieser Anspruch gilt für alle Leute. Das finde ich gut daran, aber vielleicht geht es aktuell ein bisschen zu weit. Dein Laptop ist übrigens laut.
Das tut mir leid.
Er strahlt im Prinzip nicht direkt in ein Mikro rein. Mhm. Wahrscheinlich kann man es nachher hören, aber das war's.
Egal.
Energiesparmodus an.
Was hast du gerade gesagt? Ich wollte jetzt gerade irgendwie auf dich reagieren.
Es ist an sich gut, dass man sich positionieren muss,
also
aber es geht vielleicht nicht so weit, wenn jeder eine weiße Weste haben muss.
Das ist halt die Sache. Das wird halt nie irgendwie funktionieren, wobei ich das bei Rowling schon finde, geht darüber hinaus, dass da nur eine weiße Weste verloren ist. Es ist nicht so dieses, du bist zu 100% mein Feind, wenn du nur zu 70% das glaubst, was ich auch glaube. Mhm. Was es ja so bei politischen Kandidaten und politischen Orientierungen häufig, vor allem auf Twitter gibt. Twitter ist eine furchtbare Plattform. Aber ich finde es prinzipiell überhaupt gut, dass es eine Debatte ist. Also dass sowas wie, was Rowling hier tweetet, dass das überhaupt eine Diskussion auslöst. Mhm. Und dass es vor 10 Jahren hätte das keinen interessiert. Da wäre es totgeschwiegen worden.
Immerhin hat ein Gericht sich positioniert. Also in Deutschland, finde ich, haben wir was viel Schlimmeres, wo ein Gericht gesagt hat, dass es okay ist, Neger zu sagen.
Haben wir? Oh Gott.
Hast du das nicht mitgekriegt?
Das habe ich nicht mitgekriegt. Erzähl das auch noch. Und ja, dann kommen wir zu Daniel Radcliffe.
Ich muss auch sagen, das ist mir aufgefallen in Amerika extrem, dass irgendwie hat man in Deutschland eine ganz andere Verbindung zu dem Wort als in Amerika. Also in Amerika ist es halt so ein, also es ist so viel krasser als Tabu als hier, dass irgendwie war ihm das klar, aber es ist ja anders, als wenn man es erlebt.
Hm. Ich dachte auch, dass es ein Tabu ist hier. Also,
gefühlt es sollte auch eins sein, ja, glaube ich.
Also, ja, und hier hat ein Landesverfassungsgericht hat gesagt, das ist kein Grund, wenn jemand das sagt, jemanden aus dem Raum zu verweisen.
Ja, was war das?
Das hat so ein AfD-Typ gesagt.
Echt?
Ja.
Ach du Scheiße. Mhm. Ja, okay.
Harry Potter.
So, das sind so Sachen,
die klar. Ich glaube, wir können um das zum Abschluss zu bringen. Also, wir haben es angesprochen. Ich denke, das ist klar, dass wir alle gegen Transphobie sind und hoffen, dass Rowling sich auch die Lektion ihrer Bücher, in der es ja um Diskriminierung geht, vielleicht auch selber mal wieder zu Herzen nimmt. Und das irgendwie entweder klarstellt oder dass man halt irgendwie jetzt für sich vereinbaren muss, wie geht man damit um, wenn ein Autor, der einem in der Kindheit so wichtig war, oder eine Autorin in diesem Fall, solche Positionen bezieht. Das ist dann eine Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Ich denke, wir werden weiter über die Filme reden. Es sind ja sowieso nur noch 4 mit dem von heute.
Wir versuchen nicht transphob zu sein. Es wird uns wahrscheinlich immer gelingen. Wir sind auch ab und zu werden wir auch rassistisch sein.
Aber eine Sache würde ich gerne noch zu der Geschichte sagen, und zwar, dass Kunstwerke ja auch sehr editiert sind. Also das ist nur das, was die Leute sehen wollen. Das ist nur das, was der Autor, was es tatsächlich nachher auf der Seite steht, ist wirklich nur das, was durch mehrere Prozesse gegangen ist. Und das ist natürlich raffinierter als jetzt zum Beispiel ein Tweet, den sie, ich weiß nicht, um wie viel Uhr geschrieben hat. Okay, um 2 Uhr nachmittags, naja, okay. Aber auf jeden Fall ist es in einem Tweet, es ist halt so, das sind so weggeworfene Worte für mich. Ja. Das ist nicht
sprechendes Denken.
Genau, das hat man nicht, da hat man nicht lange drüber nachgedacht.
Ja, das sehe ich auch so.
Ja.
Das darf man nicht, muss man anders bewerten. Finde ich auch so.
Trotzdem wäre es natürlich schön, wenn sie sich da auch ihrer Vorbildfunktion bewusst ist und dementsprechend.
Ja, Twitter. Sie hat jetzt 8 Tage zum Nachdenken gehabt.
Ja, genau.
Wenn man sich, also wie gesagt, Mark Hamill hat sofort reagiert. Was ja auch irgendwie das Beispiel
hat sie auch Weihnachten gefeiert. Jetzt hat sie Weihnachten gefeiert.
Ja.
Mein Onkel hatte jetzt auch eine Woche lang sein Handy aus.
Der Glückliche.
Man aus Versehen, sagen, Twitter, oder?
Twitter ist eine der schlimmsten...
Aus Versehen Flugzeugmodus eingeschaltet.
Twitter ist eine der schlimmsten Sachen, die der Kunst eigentlich passieren kann, weil vorher hast du so dieses Mysterium des Autors. Guckst dir einen Film an, bist total beeindruckt und denkst, was ist das für jemand, der sowas schaffen kann? Was für ein komplexer, Larsen intelligenter Mensch aus. Ist das ja. Larsen zieht sich gerade aus.
Ich meine, Walter Mörs hat das gesagt, das Beste, um ein Vorbild zu entzaubern, ist es kennenzulernen.
Ja, genau. Und Twitter hat genau die Funktion. Und du guckst den Film und bist bezaubert, dann guckst du den Twitter-Kanal an und dann...
Und deswegen sage ich immer, mach dir bewusst, dass es immer eine Projektion ist.
Schreibt der Autor da irgendwie sowas, so, my dick is so hard today.
Ja.
Zum Beispiel.
Das sind halt alles so Menschen. Und das finde ich, so muss man ein bisschen runterkommen. Ich bin halt auch kein Fan von irgendwem.
Habt ihr schon mal ein Vorbild getroffen und dann war es nicht so, wie ihr erwartet habt?
Nicht unbedingt ein Vorbild.
Ich habe mal Henny fotografiert mit den Sprechern der drei Fragezeichen, das weiß ich noch. Aber da habt ihr ja nicht viel nett. Zeit zum Reden gehabt. Ja, die waren nett.
Ich habe mal Frank-Walter Steinmeier getroffen und war nicht so beeindruckt. Aber er war auch jetzt vorher nicht mein Vorbild.
Okay. War noch nicht so viele Vorbilder von mir getroffen.
Das ist traurig. Okay. Larsen. FBI-Co. Ihr habt, um jetzt für diese awkward Minuten zu entschuldigen, ihr habt eine tolle Geschichte, wie Larsen euch beide fast umgebracht hat. Und das so ist dann wichtig für den Podcast, weil so ist die Beziehung von uns. Okay.
Ja, also jetzt wurde ja... Also,
das war damals, Larsen hatte uns eingeladen. Es hieß, wir würden einen Geburtstag feiern. Und Larsen wohnt so ziemlich abgelegen, da gibt es keinen Handyempfang und so weiter. Und wir sind dahin gefahren, so ein bisschen wenig Autos für eine Geburtstagsfeier, vielleicht waren wir einfach zu früh dran. Meinst du die Geschichte oder?
Die Geschichte kennst du noch nicht. Also erzähl mal weiter.
Ich bin gespannt, was kommt.
Ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir dann im Keller gelandet sind. Also du meinst die Geschichte mit der Tankstelle?
Ja, ich meine die Geschichte mit der Tankstelle.
Oh ja, die Geschichte mit der Tankstelle.
Die also ich habe überlegt, irgendwie können wir die vielleicht auch organisch schreiben, aber wir erzählen es einfach zu Anfang. Dann kann jeder Larsen einordnen bei allem, was er weiterhin sagt heute.
Super. Ja, das ist
so. Larsen hat früher Filme gemacht.
Larsen hat ja vorbildlich gehandelt in der Geschichte.
Wir haben alle Filme gemacht damals und kannten uns so ein bisschen so. Und Larsen hat uns gefragt, ob wir... mitspielen wollen bei einem Film von ihm.
Ja, wir müssen vielleicht ganz kurz erklären, jetzt haben wir natürlich Larsen vorgestellt hier als Amerikaner, als jemand, der aus Amerika kommt. Du wohntest ja früher noch hier in der Nähe.
Das ist richtig, ja. Ich komme eigentlich auch aus wie der Rest. Ich weiß nicht, ob ihr so persönlich werdet.
Das piepen wir raus.
Alles klar.
Das ist ja die Kleinstadt in OWL.
Ja.
In NRW. In Deutschland.
Ja. Sag am besten einfach auf nochmal, dass du in der gleichen kleinen Stadt wie wir gelebt hast.
Alles klar, ich habe in der gleichen kleinen Stadt wie Henny, Eiko und Epi gelebt. Und da wollte ich einen Film machen und in dem Film sollte eine Tankstelle überfallen werden. Und ich brauchte Räuber. Ja. Und da haben sich netterweise Eiko und Epi angeboten.
Da hat Larsen aufgrund unserer Statur und unserer beeindruckenden körperlichen Präsenz natürlich
sofort. Genau.
Wie grimmig wir gucken konnten. Na.
Ja.
Aber wir mussten eine Sturmhaube aufsetzen.
Ne? Ja, und es gab Sturmhauben, Sturmhauben und so BB-Guns, wie nennt man die denn?
Soft-Guns.
Soft-Airs, habe ich irgendwie so. Ja, und das mit dem Film hat eigentlich ganz gut funktioniert. Aber während des Films war die Tankstelle offen und wir haben dann immer Pause gemacht, wenn ein Kunde bezahlen musste. Und dann hat ein Kunde bezahlt und hat uns erzählt, dass da 5 Polizisten hinter einer Hauswand gegenüberstehen. Und
für die Szene vielleicht wichtig, ihr habt einen Tankstellenüberfall gefilmt.
Und zwar mehrere Takes, ne?
Und also mehrere Takes.
8 oder 9 Mal haben die Tankstelle
überfallen. Ja, wir haben die Tankstelle schon ein paar Mal überfallen zu diesem Zeitpunkt.
Ja, und der Besitzer meinte, ja, mach das einfach jetzt, ne?
Ja,
ihr hattet das mit dem Besitzer abgesprochen.
Der sollte eigentlich die Polizei anrufen auch und denen Bescheid sagen, dass wir die Tankstelle mehrmals überfallen werden.
Ich weiß noch genau, wie ihr zu ihm meintet, ja, wir können auch die Polizei anrufen. Ne? Das ist gar kein Problem, wir machen das. Er meinte, nein, ich mache das schon, ich regel das ab.
Ja, dann haben wir erst drüber gelacht, dass die Polizei da um die Ecke stehen sollte und
das gleich ernst genommen.
Genau, und dann bin ich rausgegangen und dann stand da tatsächlich die Polizei um die Ecke mit gezogenen Pistolen und hat sich gerade besprochen, wie sie am besten die Tankstelle stürmen.
Ja, und für uns war es halt so, Larsen geht raus, kommt nicht wieder. Und so, und wir stehen da halt noch mit unseren Pistolen, sind am Rumalbern. Und gucken immer so aus dem Fenster und so.
Zeit draußen, du hast versucht, die Polizisten zu beruhigen.
Genau, ja, ich hatte die Hände schon erhoben und so, hey, wir drehen nur einen Film. Und die haben mich gar nicht ernst genommen. Die haben nur gefragt, was sind denn das für Gestalten da drin und was wollen die denn eigentlich?
Und ich dachte aber auch, ich könnte die Situation deeskalieren. Ich habe meine, ich habe meine Sturmhaube abgelegt und meine Pistole weggelegt und bin hinterlasen rausgegangen und habe dann draußen gesehen, wie mein Bild war quasi, ich sehe diese 5 Polizisten mit, die Waffen waren schon draußen und Lars steht mit erhobenen Händen vor denen und ich will auch gerade irgendwas sagen und auf einmal ziehen die alle ihre Waffen, drehen total durch, in meinen Augen, und schreien uns halt an. Und zwar, weil Epi und noch ein Malte, ein Bekannter von uns, auch noch hinter mir mit rausgekommen
ist. Aber mit Sturmhaube und
nicht so Sturmhaube auf, aber
Pistole in der Hand. Okay. Ja. Malte hatte noch die Sturmhaube auf, glaube ich.
Ich hatte meine Pistole, glaube ich, schon so irgendwie in den Mantel reingesteckt, aber Malte hatte sie in der Hand.
Ja, Malte hatte sie auf jeden Fall in der Hand.
Und dann kamen halt wirklich 5 Personen mit gezogenen Waffen auf uns zu. Und ich hab gelacht, ich habe das gar nicht ernst
genommen. Ja, und haben dir zugerufen, dich auf den Boden zu legen.
Die haben uns angeschrien, aber das war wirklich ernst.
Ja, das war für die keine Übung.
Ja, die dachten jetzt, okay, eigentlich haben sie auf das SEK gewartet.
Ja,
und
genau. Ja.
Sahen sich jetzt gezwungen, weil die Bankräuber die den Laden verließen, einzugreifen. Und haben Zugriff gemacht und haben uns auf den Boden gelegt und alles und die Waffen sortiert und alles. Und
ja, aber also sehr professionell, also keiner wurde angeschossen. Also
wenn das irgendjemand hört von denen, also mich hat es sehr beeindruckt.
Ja, wir bedanken uns sehr, dass niemand erschossen wurde.
Ja. Danke, dass sie uns nicht getötet haben.
Ich habe die Geschichte tatsächlich aus einer anderen Perspektive gehört, als ich mal bei einer Freundin zu Besuch war. Und ihr Onkel, glaube ich, hat den ich nicht kenne. Der aber scheinbar die Polizisten kennt. Ja.
Ach so, das hat tatsächlich aus der anderen Richtung gehört. Ja, da haben so ein paar Idioten.
Halt.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Boah, da waren so 5 richtig einfach dumme Leute.
Ja, es war schon ziemlich...
Man muss ja sagen, ihr habt eigentlich die Vorkehrungen getroffen.
Ja, eigentlich ja.
Ja, aber immer sagen, die Polizei selber anrufen, so ja, als Tipp.
Das hier ist die beste Geschichte, die ich kenne. Und ich war nicht dabei, weil ich auf einer Jugendfreizeit als Mitarbeiter war. Und ich bereue es bis heute, dass ich nicht fast von der Polizei erschossen wurde.
It's overrated.
Ich weiß noch, dass Epi danach so aufgeregt war. Wir waren ja noch bei der Tankstelle. Du hast noch geraucht zu der Zeit und hast dir eine Zigarette angezündet. Und dann kam
Gasflaschen.
Dann kam, ja. Oh Moment, das haben wir noch gar nicht erzählt. Während wir da von der Polizei konfisziert wurden, kam dann ja der Tankstellenbesitzer.
Der Besitzer stand erst am Fenster. Ja, genau, der wohnt nämlich direkt über der Tankstelle. Und der hat von oben runter geguckt und hat so geguckt, oh verdammt, damit habe ich eigentlich keine Lust.
Da war was.
Und ich habe mich versucht runterzuwinken und der wollte nicht runterkommen.
Und dann kam er runter und hat dann irgendwie Bescheid gesagt, ja, ich bin hier der Besitzer, das ist alles okay. Und genau, dann hast du eine Zigarette angezündet, nachdem die Polizei weg war und genau neben so einem Tank irgendwie. Und dann meinte er noch so, hier bitte nicht, geh mal ein paar Schritte zur Seite.
Ja, 2 Meter weiter, dann ist okay.
Also der war so entspannt, der Tankstellenbesitzer.
Wenn andere ja, das so stimmt.
Entspannt wären.
Ich liebe diese Geschichte.
Ja, ja, leider so entspannt, dass er auch die Polizei nicht angefangen hat. Aber trotzdem, Dankeschön, dass wir die Tankstelle benutzen dürfen.
Also für mich war das Drehen mit Larven auch immer sehr gefährlich, weil wir noch einen anderen Film hatten, wo ich mir noch das in die Hand geschnitten habe.
Stimmt, ja. In dem Take solltest du jemandem anderen ein Messer in die Hand stecken.
Richtig, ich habe einen
und er hatte sich dann
von uns gefoltert.
Ja, das stimmt. Aber leider hat er sich die selber in die Hand gesteckt.
Du hast das Messer in den Stuhl gehauen?
Es war halt so, ich kam an.
Es war ungeschickt,
das wurde nicht mehr geplant. Es sollte im Keller gefilmt werden, wie ich ihn foltere.
Ja.
Und dann kam es so zu der Szene, in der ich ihm ein Messer in den Arm rammen sollte. Und der Fake-Arm, alles war vorbereitet, aber dann meintet ihr so, oh, wir haben das Messer vergessen.
Ja,
dann sind wir in dem Nachbarn im Supermarkt und um ein brandneues Messer zu kaufen.
Ja, das war, also auch, benutzt nur stumpfe Messer für solche Sachen. Das haben wir dabei gelernt. Und im Großen und Ganzen macht einfach keine Filme mit Waffen und Messern.
Richtig klar.
Okay, und jetzt, wo unsere Zuschauer wissen, wie sie Larsen einzuordnen haben, als jemand, der leichtfertig das Leben seiner Freunde gefährdet.
Alles für die Kunst, das ist ja eigentlich auch unser Steckenpferd. Es war ja auch ein bisschen meine Schuld. Ich bin damit ein bisschen ungeschickt abgerutscht.
Nein, es war schon vor allem unsere Schuld, es tut uns auch leid. Aber
Ja, herzlich willkommen zum Plauder-Podcast heute. 40 Minuten sind wir schon drin und
perfekt, das ist genau die Zeit, um mit dem Orden des Phönix zu
Haben wir noch irgendwas zu Larsen vergessen? Irgendwas Wichtiges?
Nein, ich denke, die wichtigsten Punkte sind klar geworden.
Ich habe in den letzten 5 Jahren keine Filme mehr gemacht, bei denen irgendjemand zu Schaden kam.
Weil du keine Filme mehr gemacht hast, oder?
Moment, was war der letzte Film, wo jemand zu Schaden kam?
Gute Frage. Ich glaube, der letzte Film war tatsächlich die Tankstelle, wo. Also da kam eigentlich niemand zu Schaden, außer vielleicht psychisch.
Ja. Okay, dann lasst uns zu Harry Potter wiederkommen. Genug über Larsen und J.K. Rowling. Beides Leute, die fragwürdige Sachen.
Ja, ich in der Kunst und sie außerhalb.
Ich werde das einfach weitermachen heute.
Ihr könnt euch jetzt den Film von Larsen angucken, aber ich
danke, dass du hier bist.
Will jetzt bestimmt keiner mehr.
Amerika, dass du die Mühe machst und uns sogar hörst.
Echt,
wir sind
sehr schön, dass du da bist.
2007 in Daniel Radcliffe.
Jahr, in dem das iPhone rauskam.
Oh, lass uns über das iPhone reden. Da noch
gar nicht. Und wir sind 16 geworden im Jahr.
Das 8. Jahr von Daniel Radcliffe's Schauspielkarriere tatsächlich. Wir haben jetzt 8 Jahre schon abgehandelt. Es ist der 5. Harry Potter Film, basierend auf dem Buch von 2003, Der Orden des Phönix. Der erste Film mit Regisseur David Yates, der ab jetzt alle Harry Potter Filme macht.
Und auch die fantastischen Tierwesen.
Genau. Und ja, der Wechsel von Mike Newell zu David Yates. David Yates hat davor hauptsächlich TV-Serien gemacht für die BBC unter anderem. Die bekannteste davon ist State of Play mit tatsächlich sehr vielen bekannten britischen Schauspielern. Das galt damals, als es rauskam, 2 Jahre vorher, 2005. War das so eine dieser Serien, die um diese Zeit für ein Jahr lang als die beste Serie aller Zeiten galt. Mhm. Und dann jetzt 10 Jahre später erinnert, oder 14 Jahre später erinnert sich kein Mensch mehr daran.
Wie heißt die nochmal?
State of Play mit John Sim, David Morrissey, James McAvoy und Bill Nighy.
Also die Besetzung?
Ja.
Klingt gut.
Und David Yates hat auch Bill Nighy später zu Harry Potter gebracht. Weil er hauptsächlich davor, es war einer so der Hauptschauspieler, mit denen er gearbeitet hat. State of Play ist tatsächlich 2003, sehe ich gerade. Der Wechsel von Mike Newell jetzt zu einem Regisseur, der tatsächlich 4 Harry Potter Filme am Stück ist, haben wir ja letztes Mal schon sehr spekuliert. Ich glaube, es war zum Teil auch wirklich eine sichere Wahl. Also ich glaube, die Produzenten David Heyman wollten jetzt wirklich ein bisschen mehr Konsistenz in die Reihe bringen. Und ja, die Frage ist halt, wie so die Zusammenarbeit mit den anderen 3 Regisseuren waren. Ob man jetzt jemand hatte, den man besser kontrollieren könnte. Da würde es ja passen, dass man quasi einen Fernsehregisseur holt.
Ja, wobei er auch in einem Interview gesagt hat, also David Yates, er wurde gefragt, warum hast du vorher deinen Big Break nicht gehabt? Er hat halt gesagt, naja, er hat halt immer schlechte Skripte zugeschickt bekommen, um Filme zu machen. Mhm. Und deswegen hat er lieber dann halt profilierte TV-Arbeit gemacht und keine Filme fürs Kino. Und deswegen war er total zufrieden in seiner Rolle als TV-Regisseur und hatte zwar schon den Wunsch, da irgendwie Filme zu machen, aber die Gelegenheit war nie da.
Ja, und das passt tatsächlich ziemlich gut zu dem Eindruck, den ich so von ihm habe. Er ist, ich finde, ein technisch sehr guter Regisseur. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon wieder eine kontroverse Meinung ist. ich mag ihn tatsächlich. Ich würde ihm tatsächlich mehr Erfolg wünschen und finde es ein bisschen schade, weil wenn man sich seine Karriere anguckt, er ist wirklich der Harry Potter Regisseur. Wenn die anderen 3 Regisseure morgen sterben würden, hätte jeder von denen noch mindestens einen anderen Film, an den man sich erinnern würde. Bei David Yates, er hat halt viel TV-Arbeiten gemacht, die jetzt kaum bekannt sind. Und das Einzige, was er nach Harry Potter gemacht hat, er hat den Tarzan-Film mit Samuel L. Jackson gemacht.
Was?
Weil ich nicht wusste, dass es den gibt. Samuel L. Jackson ist leider nicht Tarzan.
Schade.
Es ist einer von den Skarsgård-Leuten. Entweder Alexander oder Stella oder gibt es auch einen Larsen Skarsgård?
Nein. Nein, gibt es nicht.
Und ansonsten wirklich nur die fantastischen Tierwesen, wo er auch immer noch die nächsten 3 machen soll. Also er ist dann wirklich der Rowling-Regisseur.
Krass, ja.
Der dann, wenn er das wirklich tatsächlich machen würde, hätte er 9 Rowling-Filme gemacht.
Also ich meine, es ist ja grundsätzlich vollkommen verständlich, dass man sich gerne verpflichten lässt für so eine prestigereiche Reihe. Klar, viel Arbeit, aber in der Zeit hatte er sicherlich dann ja auch nicht die Möglichkeit, was anderes zu machen, ne, zwischen den Harry Potter Filmen oder ähnliches.
Wie gesagt, das Einzige, was er dazwischen gemacht hat, ist dieser Tarzan-Film, den kein Mensch kennt, den ich auch nicht gesehen habe.
Zwischen den Harry Potter Filmen?
Zwischen Harry Potter und Fantastische Tierwesen. Das ist so sein einziger Directing Credit nach Harry Potter, der nicht direkt wieder eine Rowling-Produktion ist.
Ja, der Tarzan-Film kam 2016 raus und hatte nicht so gute Kritiken bekommen. Ich glaube, er hat 36% auf Rotten Tomatoes.
Das hat ihn einfach kein Mensch gesehen. Margot Robbie spielt da auch mit. Ein Skarsgård-Boy, Margot Robbie und Samuel L. Jackson.
Der spielt auch Hans Lander mit. Wie heißt der denn gleich? Christopher
Waltz. Christopher Waltz ist der Böse wahrscheinlich, okay. Ne?
Ja.
Also ich habe Lust, den direkt zu gucken.
Ja, ne? Was für ein Cast,
ey. Habe ich so ein bisschen nach diesem Film auch. Also wie gesagt, ich würde mir für David Yates eigentlich mehr wünschen. Ich habe mir für diesen Podcast auch tatsächlich State of Play angeguckt, weil ich das vor Jahren als damals beste Serie aller Zeiten mir auf DVD gekauft habe. Und dann geguckt habe und damals irgendwie fand ich das, glaube ich, gar nicht mal so gut. Ich konnte mich an nichts mehr daraus erinnern, bis auf ein, zwei Szenen. Hm. Jetzt habe ich es vor ein paar Wochen geguckt, ich kann mich an nichts mehr daraus erinnern, bis auf ein, zwei Szenen. Aber die Regie und der Schnitt sind wirklich gut und es ist der gleiche Cutter wie bei den Harry Potter Filmen. Den hat er mitgeholt und das, finde ich, trägt sich auch in diesen Film mit rüber. Also ich bin, wir können mal so einen Vorab-Take machen, ich bin bei Orden des Phönix recht positiv gestimmt. Fühlen wir mal so die Raumtemperatur. Appy, hast du diesen Film?
Nee. Ich würde auch zustimmen, ja.
Ja, cool.
Auch ein gutes, so das Gefühl für so Gags und sowas, die kommen auch ganz gut rüber. Ich
bin, glaube ich, so in der Mitte.
In der Mitte?
In der Mitte, also zwischen Geschlecht und gut.
Also du fandst den Film in der Harry Potter-Reihe Mittel oder Mittel als Film?
Weil es der fünfte Beides. In der Ritter.
Okay. Wir finden ihn ganz okay, aber nicht so gut wie Handy und ich.
Ah, okay.
Nein, ich habe es halt unglücklich formuliert. Nein, also ich
na toll.
Ich habe beim Schauen schon ein paar Mal darüber nachgedacht, ob ich den an einem anderen Tag zu Ende schaue, aber ich fand ihn auch nicht
schlecht. Okay, ist auch ein vernichtendes Urteil.
Ja, ich fand den Film eigentlich auch ganz gut. Also ich glaube, aus irgendeinem Grund ist das einer der Harry Potter Filme, der mir immer ziemlich gut im Gedächtnis bleibt.
Ja, das stimmt.
Ich muss auch sagen, es ist bei den Harry Potter Filmen, als er in die Kinos kam, fand ich den nicht so gut. Und mit jedem Mal gucken, den ich den jetzt wieder gucke, mit den Jahren, die dazwischen kommen, finde ich den immer besser und besser. Also früher war das mal der, den ich am schlechtesten fand.
Mhm.
Und jetzt ist es, glaube ich, wirklich einer meiner Lieblinge. Was auch nicht nur an David Yates liegt. Ich will kurz noch was zu State of Play sagen, dann sind wir endlich bei Harry Potter.
Ich habe auch noch ein paar Sachen zu David Yates.
Hau raus, dann ich habe so lange
so geredet. Nils, fang ruhig an.
State of Play ist, glaube ich, das Ding, was ihm vor allem diesen Gig gebracht hat.
Ich hatte gehofft, dass du Gig sagen würdest.
Weil der fünfte Harry Potter hat so den Ruf, der politische Roman zu sein. David Heyman sagt das auch, es ist der politische Harry Potter, der politische Film. Und State of Play ist ein, ich kann es ja mal, ihr habt es alle wahrscheinlich nicht gesehen. Es gibt ein Remake mit Ben Affleck und Russell Crowe als Film, das habe ich aber leider auch nicht gesehen.
Den habe ich gesehen.
Ist ja gut.
Es geht.
Ja, das passt wahrscheinlich dann zum Ursprungsmaterial. Es ist ein Polit-Thriller, es geht darum, die Serie beginnt mit zwei Toten. Eine Mitarbeiterin eines Abgeordneten, genau, stürzt sich scheinbar vor einen Zug. Natürlich war es Mord. Sieht erst aus wie ein Suizid, ist es dann aber nicht. Und zeitgleich wird ein schwarzer Jugendlicher erschossen. Und es sieht auch erst nach einem Drogendeal aus. Und das hängt dann beides zusammen. Und die Geschichte dreht sich um zwei Männer. Einmal den Abgeordneten, der eine Affäre mit dieser Frau hatte, mit seiner Angestellten, die vor den Zug gestoßen wurde. Und sein ehemaliger Kampagnenmanager, / jetzt Journalist, der sich um diese Story kümmern muss. Und dann geht es um Loyalitäten und also was der Loyalist ist, der Loyalist, der Journalist ist John Sim, David Morrissey spielt den Politiker. Bill Nye ist der Chef von John Sim. Und es ist so eine Art von Polit-Thriller, die Leute sich klug fühlen lässt, ohne wirklich was dafür leisten zu müssen. Also es geht nicht wirklich um Politik, es sind 6 Folgen. Und du erfährst halt zum Beispiel auch nicht, was ja sehr häufig bei so Politthrillern sehr beliebt ist, dass man einfach nicht sagt, welche Partei die Politiker jetzt angehören. Hintergrundgedanke, man möchte niemanden vor den Kopf stoßen, man möchte möglichst viele Zuschauer, also macht man es nicht spezifisch. Und das finde ich extrem langweilig. Wenn du einen Police-Thriller machst, dann sag, was dich an der Politik stört. Und ja, die Serie ist, es geht halt nicht wirklich um Politik. Und ich glaube, das war so ein bisschen das, was die Produzenten gesucht haben, weil irgendwie, also mein Takeaway von diesem Film ist, es ist irgendwie der politischste Harry Potter-Film und auch irgendwie ist er krass unpolitisch. Macht das Sinn für euch?
Also er soll, weil er im Ministerium spielt, ist er politisch, aber weil er keine Stellung bezieht, ist er unpolitisch.
Ja, zum Beispiel, weil ich habe mal gezählt, wie oft es tatsächlich in diesem Film um Voldemorts Ideologie geht. Ich weiß nicht, ob euch das bei den anderen vier Filmen, du hast jetzt ja nur den hier gesehen, aber ob euch das bei den anderen vier Filmen aufgefallen ist. Ich finde, in den Filmen wird die Voldemort-Ideologie, die ja auf dem Ausschluss einer Minderheit von Muggelgeborenen basiert, überraschend wenig angerissen.
Es wird immer nur gesagt, Voldemort will uns trennen.
Ja, ja, genau.
Voldemort.
Also ich habe das Gefühl, in den Büchern ist das mehr drin, tatsächlich.
Aber ich würde auch sagen, der Hauptbösewicht im fünften Teil ist nicht unbedingt Voldemort.
Ja.
Und damit wären wir beim politischen Teil, weil ich finde, Umbridge ist krass politisch, der Handlungsstrang mit ihr.
Ja, auf jeden Fall. Die ganze Sache, die da mit dem Ministerium zusammenhängt und alles.
Aber warte, wollte nicht Eike noch was zu David Yates
sagen? Ja, stimmt.
Ja, ich mach's ganz kurz. Genau, ich habe ein Interview mit ihm gelesen, mit dem Guardian im Jahr 2007, wo es eben darum ging, warum er jetzt... wer er ist und wo er auf einmal herkommt und so weiter. Und ich fand das auch so interessant. Ähnlich wie bei Robert Pattinson war es bei ihm auch so, dass er halt nie zuvor irgendwie sich mit dieser Reihe beschäftigt hat, mit den Büchern oder mit den Filmen. Wurde angefragt und er hat dann irgendwie die ersten 20 Seiten vom Skript gelesen, das zu der Zeit existierte und hat gesagt, das ist nichts für mich irgendwie, das kann ich mir nicht vorstellen. Hat erst abgesagt. Hat dann aber angefangen, die Bücherreihe zu lesen und fand das so spannend, das Universum, und das hat ihn so eingenommen, dass er dann doch gesagt hat, ja doch, ich würde es doch sehr, sehr gerne machen. Und hat eben auch in dem Interview vermutet, dass sie wahrscheinlich ihn haben wollten, eben wegen der politischen TV-Arbeit, die er schon gemacht hat. Mhm. Und genau, dann ist er eben dabei geblieben. Und wegen der Sache mit dem, haben sie ihn vielleicht genommen, weil er gut kontrollierbar war, vielleicht auch gerade im Vergleich zu Alfonso Cuarón. Er wird darauf angesprochen, wie sehr er da Vorgaben hatte und so weiter. Und er sagt, dass er ganz überrascht war. Die Leute sind irgendwie in ihrem Warner-Jet einmal zu ihm gekommen, an Set, haben sich das angeschaut, innerhalb von 8 Monaten ein einziges Mal vorbeigekommen. Und er dachte noch, die sagen jetzt, ja, änder das hier. Es war aber wohl gar nicht so. Die haben nur ein paar Mal genickt, haben gesagt, ja, das gefällt dir eigentlich ganz gut. Haben nur ein paar Vorschläge gemacht und sind dann wieder gefahren. Beziehungsweise weggeflogen in ihrem Warner-Jet, wie er das halt so schön beschreibt. Und das war es dann tatsächlich schon.
Ich meine, er ist halt auch, also von...
Oder so beschreibt er es.
TV-Regie ist ja auch anders als Filmregie, weil du da ja deutlich weniger Freiheiten hast. Und du bist ja in so einem Mindset, du musst ein bestimmtes Produkt liefern. Und ich finde ihn, er ist tatsächlich ein überdurchschnittlich guter TV-Regisseur. Also das Beste an State of Play sind tatsächlich seine Regie und der Schnitt. Die eigentlich ein ziemlich mittelmäßiges Drehbuch sehr, sehr aufregend aussehen lassen. Meine Theorie ist es wirklich immer noch, dass er jemand ist, mit dem leicht zu arbeiten ist, sagen wir es mal so.
Das kann sehr gut sein, ja, dass er kooperativer ist.
Ja,
vielleicht ein bisschen offener für Vorschläge als Cuarón zum Beispiel, der, wie es ja manchmal dargestellt wird, scheinbar ja schon ein bisschen exzentrisch ist in seiner kreativen Arbeit.
Hat er dieses Skript gelesen für den fünften?
Er hat das Skript, was zu der Zeit existierte, hat er die ersten 20 Seiten gelesen.
Das ist ja interessant, weil es das einzige Harry Potter
was nicht von Heyman ist.
Was nicht von Steve Kloves ist.
Von Steve Kloves, ja. Genau.
Welchen Namen hast du gesagt?
David Heyman.
Von ihm ist es. Sondern von Michael Goldberg. Und Michael Goldberg ist ein Name. Wisst ihr, welchen anderen Film er noch gemacht hat, mitgeschrieben hat? Green Lantern. Der einzig Nennenswerte und das ist Jahre später.
Wer hat denn die letzten Harry Potter Teile geschrieben?
Auch Steve Kloves. Das hier ist der einzige Film, den er nicht geschrieben hat.
Und ja, spannend.
Wenn das Skript nicht so gut war, ich habe keine Ahnung. Wobei ich sagen muss, ich habe beim Gucken, ich kann keinen Unterschied feststellen zwischen Steve Kloves und
Michael. Ich hätte gedacht, dass das vierte von wem anders ist.
Der vierte, ja.
Letzte Sache zu David Yates. Daniel Radcliffe wird darauf angesprochen, was er denkt, was David Yates als Filmemacher zu diesem Film sozusagen mitbringt. Und er sagt was ganz Interessantes. Ich lese das einfach mal vor. What David managed to do, which is fantastic, is that he took the charm of the films that Chris Columbus made and the visual flair of everything that Alfonso Cuarón did and the thoroughly British bombastic nature of the film directed by Mike Newell, and he's added his own sense of grit and realism to it that perhaps wasn't there so much before. Hm. Also er sagt im Prinzip, er bringt all das zusammen, was die vier Regisseure vorher so toll gemacht hat. Jeweils das, was da herausgestochen hat. Eben das schöne, charmante, magische von Chris Columbus, den visuellen Flair von Alfonso Cuarón. Ich fasse es nochmal auf Deutsch zusammen, oder? Das weiß ich nicht genau. Wenn man sich viel die Sachen durchliest, die Daniel Radcliffe damals in so Press Junkets gesagt hat, das klingt einfach das so klingt viel erwachsener
total als total nach PR. Das ja. klingt total voreinstudiert.
Ja. Ich habe ja zum vierten Film mir viel durchgelesen, wie er sich verhalten hat in diesen Presseräumen und so weiter. Und er wirkt auch einfach generell als Person zu der Zeit schon so erwachsen. Ich weiß nicht genau. Klar, die werden mit ihm vorher darüber geredet haben, er wird da Training für bekommen haben, was auch immer. Ich glaube, dass er tatsächlich schon so weit ist, dass er sowas nicht einfach so sagt.
Nein, zu dem Zeitpunkt ist er ja auch ist ja auch tatsächlich so, dass er nicht mehr nur ein Kind ist, was quasi nur dahin mit vorstudierten Antworten hingeschickt wird, aber dass er quasi all diese drei da einbringen will, finde ich, das klingt halt zu politisch abgewägt, dass man zu jedem ehemaligen Angestellten was Positives sagt. Und vor allem, also ich mag den vierten, aber britischer Bombast für Mike Newell.
Britischer Bombast fand ich auch irgendwie ein bisschen merkwürdig.
Das sticht da völlig hervor. Und ich finde, von Chris Columbus ist nicht mehr viel da. Also er geht wirklich sehr in diese Richtung, die Cuarón eingeschlagen hat.
Mhm. Ja klar, das wird natürlich ein Statement sein, was irgendwie auch ein bisschen diplomatisch ist und so weiter. Aber ich fand es trotzdem interessant, dass er das gesagt hat.
Problematisch finde ich das nicht.
Interessant.
Nee, du hast gesagt, das ist vielleicht ein bisschen problematisch.
Diplomatisch. Nee,
diplomatisch.
Ja, diplomatisch.
Wir können einfach jetzt festhalten, J.K. Rowling, Daniel Radcliffe, Larsen, alle Leute, die definitiv Sachen gesagt haben, die nicht okay sind.
Auf jeden Fall.
Aber um den Film vielleicht zu starten, er hat den niedrigsten Rating-Score bei Rotten Tomatoes.
Oh, das ist aber auch das unbeliebteste Buch, oder? Ja.
Was hat denn der vierte für einen Score?
Der vierte hat den besten.
Was? Das kann ich nicht
glauben. Oder einen der besten. Echt? Ich glaube, der dritte und den vierten haben den besten.
Ich glaube, hat nicht der letzte den besten?
Kann das einer gerade nachgucken, während wir
hinterreden? Oh Gott. Also das Buch, ich habe es noch nicht durch. Es ist sehr anstrengend.
Aber gut gefallen. Dazu im Kontrast, ich habe ja auch ganz am Anfang angekündigt, ich guck mal, ob es irgendwelche News gibt zu Daniel Radcliffe, wo wir schon
bei News sind. Was ist gerade rausgekommen?
Und eine Seite hat was jetzt ganz neu gepostet, was aber schon länger im Internet kursiert. Und zwar, jetzt habe ich ja gerade gesagt, der Rotten Tomatoes Score ist der fünfte den niedrigsten. Aber Daniel Radcliffe hat in einem Interview gesagt, dazu, was sein Lieblingsfilm ist. I loved the last one, also 7.2, but I also really loved the fifth, which is not a lot of people's favorite, I kind of realize. Und er sagt halt, I love it because of the relationship between Harry and Sirius Black and you also get a lot of Gary Oldman in that movie. Genau, und er sagt, es war sein Favorit und auch sein Favorit, den zu filmen, weil es so unglaublich viel Spaß gemacht hat, den zu
drehen. Er ist halt auch so ein Gary Oldman-Nerd, muss man mal ehrlich sagen.
Schon, ja.
Also,
aber wer ist das?
Ich stelle es mir jetzt gerade so ein bisschen vor, dass es am Set vielleicht schon so Form angenommen hat, dass er dann vor Gary Oldmans Trailer stand, wie so ein Stalker, mitten in der Nacht.
Seinem Bass?
Und irgendwie, dann, ja, mit seinem Bass. Und er dann irgendwie ruft, Gary, let us read our scene. I miss you, Gary, why aren't you answering my phone calls?
Aber
das war meine Daniel Radcliffe-Impression, die man unschwer erkennen konnte.
Aber halt mega interessant, auch weil er halt sagt, dass man seiner Meinung nach am meisten sieht, wie er, also Daniel Radcliffe, in dem Film als Schauspieler gewachsen ist. Im Vergleich zu den
Filmen. Da habe ich eine davor. These zu, warum es sein Lieblings ist, aber dafür müssen wir anfangen. Es beginnt mit sehr schönen Shot von einer Wiese.
Oh, gehen wir wieder Shot für Shot
durch? Nein, wir gehen nicht Shot für Shot durch. Aber ich finde, du hast ja letztes Mal gesagt, man braucht so einen Regisseur, man muss das Gefühl haben, dass man von Anfang an in guter Hand ist. Mhm. Oder beim dritten haben wir das gesagt. Und das finde ich hier wieder gegeben. Also ich finde ihn tatsächlich visuell stärker oder deutlich stärker als Mike Newell tatsächlich.
Viel besser.
da würde ich jetzt im Nachhinein auch Appys Kritik vom letzten Teil nachmachen, dass er so der zweitschwächste visuelle Regisseur von den Vieren ist.
Nach Columbus, oder was?
Ja.
Aber der neuntklügste von allen.
Wenn er der neuntklügste von vier Regisseuren ist.
Ich finde, das fällt aber auch sofort auf, wenn man den Film guckt.
Also es ist sehr, sehr stilisiert. Es hat so ein bisschen so eine Art Fincher-Look, würde ich das beschreiben, so von der Farbwahl. Mhm.
Aber die Farbwahl, ist dir das aufgefallen? Ich fand das ganz interessant, weil am Anfang ist es ja sehr hell und dann kommt der Umschwung, wenn die Dementoren...
Es kommt ein sehr plötzlicher Umschwung.
Und da ist da wechselt die Farbpalette komplett in den 5 Sekunden.
Mhm. Vielleicht. Aber ich würde auch in diesem Hellen, hat es sowas Künstliches? Also so dieses... Der
erste
Vergleich, den ich hatte, wäre wirklich, wirklich David Fincher. Also wenn David Fincher eine Tagszene filmen würde...
Wenn er einmal alle filmen würde.
Würden es ähnliche fehlen.
Also es ist halt sehr, sehr clean von der Farbpalette her, würde ich
sehr
sagen.
Sehr clean, es wirkt ein bisschen technisch. Ist es eigentlich digital oder,
also ich find,
oder mit Film aufgenommen?
Okay, schwer zu sagen, keine Ahnung. Können wir nachschauen. Ja. Ich schaue das mal nach. Aber ich finde, dass die erste Szene, dass man direkt merkt, okay, hier ist wer anders am Werk. Es sieht ganz anders aus.
Ja. Das ist jetzt auch der quasi was... Allein dadurch, dass er 4 Filme gemacht hat, quasi der dominante Harry Potter-Stil geworden ist.
Was ich daran auch so spannend finde, ist, dass Dudley und seine gewaltbereiten Bros so merkwürdige Klamotten tragen.
Ich finde Dudleys Outfit großartig.
Ja.
Also Harry sitzt auf einer Schaukel und hat PTSD und Dudley kommt und mobbt ihn. Und Dudley hat ein großartiges Hip-Hop-Outfit an und seine Freunde nennen ihn Big D. Und da hatte mich der Film schon überzeugt.
Ich fand es halt schön, dass man die Dursleys gesehen hat.
Ja, ich habe mich über die Dursleys auch sehr gefreut.
Aber ich finde das so spannend, weil normalerweise in Filmen, die auch zeitlos sein sollen, das sollte da ja eigentlich unbedingt, nimmst du ja Kleidung, die nicht so aneckt, die nicht so auffällt, ne? Die nicht so krass vom Geist der Zeit beeinflusst ist.
Ich glaube, wenn heute so ein Möchtegern-Hip-Hopper wie Dudley sich anziehen würde, der wird genauso aussehen.
Nein, ich finde, das ist schon sehr 2007. Ja. Und du hast in allen Hollywood-Filmen hast du so selten mal was, wo du 10 Jahre später findest, denkst, du? Wie sieht der denn aus?
Also ja, ich würde sogar sagen, au contraire, Monsieur. Wenn du dir heutzutage die Filme anschaust, dann siehst du zum Beispiel Frisuren. Selbst wenn du aus den 80ern einen Historienfilm schaust, haben die da die 80er-Jahre-Frisuren. Und heutzutage in den Historienfilmen haben sie die aktuellen Frisuren.
Ja,
richtig schön anrasiert und solche Sachen. Also
das ist ein Historienfilm. Ich habe gerade nur so Leute vor Augen mit diesen großen Perücken.
Moment, was war Eikos These, damit ich ihr widersprechen kann?
Nee, dass also meistens im Film darauf geachtet wird, dass die Klamotten und so weiter nicht zu sehr aus dem Jahr geprägt sind, in dem der Film gemacht ist.
Das kommt dir nur so vor, weil du halt genau in dem Moment lebst. Also es sieht ja immer alles zeitgemäß aus, bis man es 5 Jahre später wieder guckt.
Genau.
Ja, aber die Klamotten von Harry Potter zum Beispiel, das ist jetzt nicht das beste Beispiel wahrscheinlich, wirken ja auf eine gewisse Art und Weise zeitlos.
Nee, alt wirken die.
Die
wirken
alt.
Warte mal. Wir hatten eine Zeit, da sind wir noch zur Schule gegangen, also eine Zeit, die recht lange her ist, da haben alle Bauch freigetragen. Nennt mir bitte einen Hollywood-Film, in dem Bauch freigetragen wurde.
Bauchfrei?
Bauchfrei.
7 Staffeln Buffy the Vampire Slayer.
Ja. Hollywood-Film.
Sämtliche Teenie-Komödien aus der Zeit. Sämtliche Sitcoms aus der Zeit. Also Modetrends werden immer sofort zwangsläufig einen Einfluss auf die visuelle Darstellung im Film.
Die nicht zu der Jetztzeit spielen.
Aber ich würde auf jeden Fall behaupten, das ist runtergestuft. Es wird nicht jeder Trend direkt in dem Film aufgenommen.
Es ist immer ja nicht darauf so, dass es noch eine gewisse Zeitlosigkeit
beibehält.
Also ich würde zum Beispiel sagen, wenn man zum Beispiel sich How I Met Your Mother die 1. Staffel anguckt und die 9. Staffel, hat sich der Style komplett verändert von allen Charakteren eigentlich.
Ja, auch klar, es ist ja immer ein bisschen beeinflusst, ist es ja schon. Aber ich glaube, es wird...
sind so furchtbare Outfits.
Es wird auf jeden Fall... Ja, aber ihr redet jetzt auch von Serien, nicht von Filmen.
Wo ist der Unterschied?
Serien, finde ich, müssen nicht diese Langlebigkeit haben wie Filme.
Also ich denke gerade an Kevin Costner, der mit dem Wolf tanzt. Da hat er auch so einen Vukuhila zum Beispiel oder in Waterworld und so. Und jetzt hast du, wenn du jetzt einen Historienfilm hast, irgendwie mit zum Beispiel The King jetzt auf Netflix. Der hat halt eine quasi fast aktuelle Frisur oder der neue Robin Hood oder sowas. Das sind alles dann.
Oder halt Harrys Sohn am Ende des achten Teils. Der hat diese typische 2000er oder 2010er, diesen typischen Jungenschnitt. Das sind alles total zeitlich gebundene Sachen. Rein.
Vielleicht auch ganz unbewusst. Also da glaube ich, dass da auch viel nicht so drüber nachgedacht wird.
Ja.
Ich glaube, dass da ganz viel darüber nachgedacht wird.
Und oder Harrys Frisur aus dem letzten Teil.
Aus dem letzten Teil, den habe ich glaube ich nicht vor Augen.
Aus dem vierten?
Der Busch?
Naja, nee, ich war beim letzten Teil, die habe ich nicht vor Augen. Ich werde das nochmal recherchieren und da in der nächsten Folge komplett euch zerstören mit
einem. Am besten postest du das auf unserem Instagram-Account, machst irgendwie so eine 800-Bilder-Galerie.
Ja.
Damit wir völlig geistig normal und zurechnungsfähig werden.
Hä? Wieso solltet ihr denn bitte normalen Geistes?
Ich stelle mir gerade vor,
wie du vor Google bist.
Ich werde es euch beweisen. Ja.
Das Ganze basiert wahrscheinlich auch nur darauf, dass ich mal ein Interview gelesen habe mit einer Kostümbildnerin von einem Film, die halt genau das meinte. Also, dass sie halt darauf achten, dass nicht die aktuellsten Trends direkt umgesetzt werden.
Aber ich würde auch Henny zustimmen, dass das Outfit okay ist für, also zeitlos genug ist für das, was es sagen soll über Dudley.
Ja, also man kriegt sofort ein Gespür, wie Dudley im Moment drauf ist, wie viel man über Dudley allein durch diesen Anblick von diesem furchtbaren Hip-Hop-Outfit erfährt. Es ist toll.
Aber ich gucke mir das schon an und denke so, boah, das wirkt auf mich krass anachronistisch. So, ich finde nicht, dass jemand sich so 2019 so anziehen würde oder 2020, wenn diese Folge rauskommt. Die Klamotten sind einfach ganz anders. Ich glaube, das war eine sehr kurze Zeit, in der solche Klamotten auch draußen getragen wurden, als mehrere Leute sich so angezogen haben.
Ich weiß nicht, es ist ja mehr so Vorstadt-Gangster-mäßig. Und ich würde sagen, da passt das immer noch ungefähr. Also es sind halt so Markenklamotten, die aber halt viel zu groß sind und nicht passen. Und das finde ich passt für mich persönlich immer zu diesem Bild, dieses möchte gern Hip-Hoppers.
Okay, vielleicht haben wir auch einfach eine komplett unterschiedliche Wahrnehmung von Outfits. Aber gerade auch dieses, dass es so glänzt und so, das hat für mich nicht nur Hip-Hop, das ist für mich auch so ein bisschen so diese Elektro-Techno-Kultur so aus der Zeit, die da so ein bisschen vermischt wurde
mit dem Mainstream. Ich habe Hip-Hop gedacht, muss ich sagen. Das war so die einzige Assoziation, die ich hatte. Auch dann mit Big D, mit dem Namen. Was perfekter Spitzname für Dudley. Also, schön.
Ja.
Nur um das nochmal zu betonen. Er heißt Big D.
Also das Outfit einmal klasse, einmal nicht so gut.
Aber es war schon interessant, also ich meine, um jetzt aus diesem toten Winkel des Podcasts wieder rauszukommen, schon interessant, wie viel mehr diese Klamotten von Dudley Dagard an die Zeit angepasst sind, als die Klamotten von Dudley aus den ersten drei Teilen. Denn die
waren du wartest ganz anders. Oder du machst jetzt so lange, bis du dann
natürlich hatte immer so Pullover an, ne?
Ich finde die, gerade in den ersten ist die Mode sehr 90s-mäßig. Diese Kinderklamotten, die in den Columbus-Filmen getragen werden.
Das war nicht bei Dudley. Ich finde, Dudley wirkt ja immer halt schon so wie die Dursley auch. Dass ja, sie so auf so eine gewisse Art schick sind.
Ja, die Dursley sind ja
aber so auf so eine alte Art schick.
Die sollen ja altmodisch sehen, genau, aussehen, ja. Bis auf in diesem Film. Aber so diese Klamotten, die Harry getragen hat,
finde ich auch.
Ja, das waren halt so 90s-Klamotten.
Ja. Naja, Moment mal, aber das waren ja Klamotten, die hatte ja, das waren ja so abgeranzte T-Shirts mit Löchern drin und so. Von Dudley, also
das war so richtig
nice. Die waren dann halt viel zu groß für ihn, so nicht, weil er sich das ausgesucht hat zum Beispiel.
Kann es einfach sein, dass du die Modetrends der letzten zwei Jahrzehnte völlig anders erlebt hast als du?
Das werden wir in dieser Folge nicht mehr ergründen können.
Das müssen wir auch nicht.
Zum weil Glück.
Jetzt der Dementorenangriff.
Ich frage mich auch gerade, wie wir da hingekommen sind.
Du hast angefangen, über Dudleys Klamotten zu reden.
Nee, Henny hat darüber angefangen.
Aber ich muss sagen, also ich fand, Dudley hat das, ich weiß nicht mehr, wie der Schauspieler heißt, aber ich fand, er hat das super gespielt. Also gerade beim Dementorenangriff und nach dem Dementorenangriff, dieses so vollkommen fertige, verblödete Augen über Kreuz, fand ich super.
Harry Melling.
Ich finde ihn auch großartig.
Ja,
In Ballad of Buster Scruggs. Hast du den gesehen, den Coen Brothers?
Nein, habe ich nicht
gesehen. Ich habe den gesehen, ja.
Da spielt er den Mann ohne Arme, ohne Bein und ohne Beine.
Stimmt, und er war großartig.
Und er ist Hammer. Ja,
das war der eine Kurzfilm, der gut war von den
sechs.
Ja. Aber der war wirklich gut. Also ich würde den immer empfehlen mit Liam Neeson
und ja. Dudley Dursley.
Ja.
Oh, ja, er ist ein toller Schauspieler.
Ja.
Ja, auf jeden Fall, es wird auf einmal dunkel. Die beiden werden von Dementoren angegriffen. Es ist die eine von zwei Action-Szenen im ganzen Film.
Von zwei?
Ja.
Würdest du die am Ende komplett als eine Szene
sehen? Ich würde das am Ende als eine sehen und würde sagen, der Film hat am Anfang und am Ende eine Action-Szene und finde das total super.
Okay.
Okay.
Auch weil ich...
Und wo Umbridge von den Zentauren entführt wird?
Das ist für ihn eine Action-Szene. Keine
Action-Szene. Ach so.
Ach so. Also.
Ja, gut, meine Güte. Aber nein, also ich finde vom Aufbau für einen Kinderfilm sehr mutig, dass man nur am Anfang einmal Action hat und dann ist wirklich der Rest des Films fast nur Dialoge und in Anführungsstrichen Politik. Und dann am Ende gibt es den großen Showdown, dass das Kindern zugetraut wird. Sage das auch, weil ich in letzter Zeit Star Wars, der Aufstieg Skywalkers gesehen habe, wo man das Gefühl hat, J.J. Abrams traut einem nicht zu, einem Film zu folgen, wenn nicht alle 5 Minuten eine neue Action-Szene beginnt. Von daher fand ich das Pacing in diesem Film sehr angenehm. Harry rettet Dudley und ich finde tatsächlich, Action ist... mit einer der Stärken von David Yates, dass es immer, der Konflikt immer eine Geschichte hat. Auch hier, wo Harry den Zauberstab verliert und dann erst wieder dahin krabbeln muss und dann erst gewinnt, finde ich generell eine gute, spannende Szene. Ich finde es ein bisschen schade, weil in dieser Szene am Ende, es ist ja quasi das, was prägt, wie Kämpfe in der Zaubererwelt aussehen. Das haben wir bis zu diesem Teil nicht wirklich gesehen. Immer nur so ein Anriss. Im vierten Teil zaubern Harry und Voldemort einmal aufeinander. Und das ist es, dass dann zwei Energiestrahlen aufeinander kommen. Und hier ist jetzt wirklich viele Zauberer kämpfen gegeneinander, vor allem am Ende. Ich weiß nicht, wie findet ihr die Harry Potter Action generell ab diesem Film?
Also erstmal muss ich sagen, wir haben ja schon gesagt, er geht visuell ein bisschen zurück zum dritten. Ich fand aber die Dementoren echt schade. Also die fand ich nicht gut.
Ja, ich fand die Dementoren im dritten einfach dieses Tuch darüber, das hatte denen so was Unheimliches gegeben, weil du nicht weißt, was drunter ist.
Und das hat mich auch in der Szene gestört, dass sie viel zu schnell kamen und so und direkt angefasst haben. Also das fand ich schade, da hätte er sich, finde ich, ein bisschen mehr von Guillermo del Toro abschauen können.
Cuaron.
Genau. Aber ansonsten, ja, generell würde ich dir zustimmen. Ja.
Und ich fand das richtig gut gefilmt. Also, oder am Anfang war es einfach so viele Elemente aus einem Thriller oder Horrorfilm. Mhm. Und mit den blinkenden Lichtern und dem Eis, das überfriert, das fand ich cool gemacht. Das war echt gut.
Eine coole Idee, wie quasi das Eis da gefriert und Dudley darauf ausrutscht, als er versucht, davon zu kommen. Aber Harry gelingt es, Dudley zu retten. Das setzt dann diesen Subplot in Motion, dass er aus der Schule verwiesen wird, weil er vor einem Muggel gezaubert hat. Und er muss ins Zaubereiministerium, um seine Unschuld zu beweisen. Vorher gibt es noch einen Abstecher zum... Oh Gott, kennt irgendjemand diesen Straßennamen?
Grimmauld-Platz.
Wie heißt das Ding?
Grimmauld.
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 Grimmauld. Grimmauld.
Zu Sirius Blacks.
Ja, genau.
Kindheitshaus. Was das Hauptquartier des Orden des Phönix ist, wo wir erkennen, wo quasi uns nochmal der Status quo der Welt dargelegt wird. Voldemort ist zurück und will die Macht übernehmen und Dumbledore versucht, eine Gegenarmee aufzubauen oder eine Gegenbewegung aufzubauen. Aber das Zaubereiministerium leugnet, dass Voldemort zurück ist. Was so ein bisschen quasi der Hauptkonflikt des Films ist, dass es geht in diesem Film nicht gegen Voldemort, sondern gegen das Ministerium, die sich weigern anzuerkennen, dass, wenn man die Metaphern wegnimmt, dass die Nazis zurück sind, dass Hitler zurück ist, der Zauber-Hitler. Finde ich eine spannende Thematik. Auch im Ministerium, aber lass uns erstmal jetzt im Ministerium kommen, dann gehen wir mehr darauf ein, oder? Hier finde ich noch wichtig zu erwähnen, dass hier diese tolle Umarmung zwischen Gary Oldman und Harry ist, wo ich finde, die beiden hatten ja nicht so viel Screentime bis jetzt und dass man am Ende tatsächlich traurig ist, dass Sirius tot ist, ist glaube ich vor allem dieser ersten Szene zu verdanken, wo wirklich Oldman und Radcliffe einfach die Beziehung, wie sie in den Büchern war, wie sie in den Filmen immer nur angerissen wurde, aber in dieser einen Szene quasi, die als Zuschauer nochmal emotional fühlbar machen, wie sehr sich diese beiden Menschen mögen.
Ich hatte vor allem das Gefühl, es war diese eine, die wir eben schon angesprochen haben. Es gibt nicht nur den Unterschied zwischen guten Menschen und Totenessern. Man hat was Helles und was Dunkles in sich und so. Und das war die ganze Szene war ja ein sehr langes Gespräch, wo es darum ging, wo Black herkommt und dass er auch mit seiner Familie hadert und nicht genau weiß, wo er hingehört und so. Mhm. Und dass sie da einfach so sehr viele Gemeinsamkeiten haben.
Genau, jetzt bist du ein bisschen vorgesprungen, das ist ungefähr eine Stunde in den Film rein, das ist so die zweite große Szene zwischen den beiden.
Ach, ich dachte mal jetzt generell im ganzen Film.
Nee, ich war jetzt noch bei dem ersten Umarmung, also ich finde diese erste Umarmung einfach wirklich, wirklich toll von den beiden, weil also die Zuneigung, die sie da quasi reinpacken, das klingt jetzt so, als wäre es was Einfaches, aber sie müssen ja eigentlich in diesem Moment schon diese Beziehung verkaufen, die man als Zuschauer so, weil diese herzliche Beziehung zwischen den beiden haben wir bis jetzt nur erahnen können und die wird sie da nochmal verkauft.
Also ich finde, die Umarmung legt so ein bisschen den Grundstein und das Gespräch am Küchentisch dann nachher, das ist so, wo es dann wirklich, wo du wirklich merkst, dass Sirius ihm richtig vertrauen möchte und eigentlich am liebsten alles erzählen würde und ihn direkt mit an seiner Seite haben möchte. Und da merkt man so richtig, dass und es kommt so ein bisschen rüber, als wenn er quasi zurückgehalten wird davon, Harry wirklich so als Sohn anzunehmen.
Gut finde ich da auch immer das Zwinkern von ihm.
Ja, also das Zwinkern ist genial. Zwinkern
ist toll.
Ja. Ja.
Das macht so viel deutlich.
Ja.
Wobei ich finde, das macht es dann wirklich tragisch, dass das ist mir erst jetzt bei diesem Gucken aufgekommen, als Sirius dann am Ende stirbt, die letzten Worte, die er davor zu Harry sagt, er nennt ihn James, weil er ihn verwechselt. Und du merkst halt auch, dass also Harry hält sich an Sirius fest, weil er die einzige Familie ist, die er hat. Und Harry ist für ihn auch so ein Weg, seinem toten Freund nochmal nahe zu sein. Und es kann sein, dass es ihm nicht primär um Harry geht. Dass diese Herzlichkeit halt so aus den Umständen geboren ist. Und nicht unbedingt auf die Person direkt, sondern auch auf das, wofür sie füreinander stehen. Was ich richtig brutal finde, dass das sein letzter Satz ist, bevor er stirbt. Ja. Ja, okay, Sirius ist tot, wir sind durch. Ist das
aber ganz kurz, ich finde, man kann das auch so als Vertrauensbeweis sehen, so dass er ihn jetzt als ebenbürtig ansieht. Also klar, er vermisst seinen Freund möchte diese Zeit zurückhaben, aber ich würde auch sagen, dass es auch so fast ein kleines Kompliment ist.
Er heißt doch auch Harry James Potter, ne? Also von
daher. Ich habe den Namen erinnert. Das finde ich aber schön an diesem Film, dass es viele Sachen gibt, die diesen Interpretationsspielraum dalassen, weil das Zweite, was du gerade angesprochen hast, diese neben dem ganzen politischen Kram ist es ja immer noch Teil der Pubertätstrilogie. Und das ist jetzt so der wütende Teil. Harry ist den ganzen Teil über wütend und hat dann halt dieses Gespräch mit Sirius darüber, bin ich jetzt ein schlechter Mensch, weil ich diese negativen Emotionen habe? Und Sirius sagt ihm, das bist du nicht. Und ich meine Interpretation, ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmen würdet, wäre, dass diese ganze Wut im Film, es wird ja impliziert, dass es Voldemort sein könnte, der ihn beeinflusst, aber meine Interpretation wäre, all das Negative ist Harry selber. Ist all das, was er schon mit sich rumschleppt.
Ja, ich würde sagen, das ist eigentlich, also ich würde sagen, es ist ein bisschen komplexer, weil er ist halt, also es sind gerade ziemlich viele Sachen, die in seinem Leben los sind. Keiner glaubt ihm, dass Voldemort zurück ist. Seine Freunde, also es sind nur seine Freunde, die zu ihm halten. Er wird von Dumbledore gemieden. Also ich würde sagen, er hat schon ziemlich viele Gründe, auch wütend zu sein. Das ist nicht unbedingt...
Nein, natürlich. Also das gar nicht, nicht, dass er grundlos wütend ist. Er ist ja auch, man muss ja auch sagen, er hat PTSD, würde ich sagen, in diesem Film, eindeutig. Er hat das erste Mal in seinem Leben jemanden, der ihm einigermaßen nahe stand, sterben gesehen und trägt das mit sich rum. Man muss auch sagen, er ist 15, er läuft gerade durch die Pubertät, er ist gerade voller Hormone. Und es kommt dieser ganze Scheiß, um den er sich kümmern muss. Und hat all die Probleme mit Dumbledore, mit seinen Freunden, die unglaublich lieblose Romanze mit Cho Chang.
Er muss noch Unterricht planen.
Ja, also dass er wütend ist, gefällt mir. Also finde ich sehr ehrlich dem gegenüber, wie Teenager tatsächlich sind.
Aber ich finde, es hätte mehr sein können. Ich meine, dass Rowling hatte mal in einem Interview auch, da haben sie mit Stephen Close darüber geredet, dass Harry Potter auch manchmal eine sehr unsympathische Figur ist. Und das, finde ich, haben sie im Film ein bisschen weich gespült. Es gab, weil vor allem auch wegen dieser schrecklichen Voldemort-Flashbacks, dass man dann immer so dachte, ja, es ist ja gar nicht Harry, er ist halt, ja.
Das würde ich, also, ich würde sagen, das lässt es dazu offen, aber es tendiert schon dazu, dass es wird nicht gesagt, es wird nicht klar gesagt, das ist alles Voldemort und er ist halt wirklich den ganzen Film über aggro. Also sobald er auf Harry und Hermine trifft, ist er auch direkt wütend zu seinen Freunden und mault die an. Also erstmal, die erste Hälfte mault er quasi jeden an.
Ja, okay, fand ich. Ja. Nicht so schlimm. Ja.
Also ich fand Ron und Hermine schon ziemlich nett in diesem Film.
Ja.
Also,
sehr viel Geduld, ja.
Stimmt.
Ist da im Buch nicht auch wieder so ein Konflikt, wo irgendwie einer der drei nicht mit den anderen redet und das haben sie rausgekürzt? Kann das sein?
Ja, Ron und Hermine haben richtig viel Stress die ganze Zeit.
Ach Gott, ja.
Streiten sich die ganze Zeit.
Finde ich für den Film nicht so wichtig.
Find ich auch gut.
Sinnvolle Kürzung und ich meine, man muss dem Zuschauer auch, man kann ihm nur eine gewisse Menge an Negativität zumuten.
Ja, das stimmt.
Ja. Ja, also den Teil mag ich gerne. Auch letzten Endes, dass dann halt diese negativen Sachen als Teil von sich akzeptiert. Und aber auch mehr auf das Positive blickt, finde ich für ein Pubertätsbuch eine gute Botschaft. Der Coming-of-Age-Aspekt tritt aber in diesem Film wirklich ziemlich in den Hintergrund, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so der Eindruck war oder. Also es gibt die Romanze mit Cho Chang und Harry ist die ganze Zeit sauer. Ja, gut, das ist schon eigentlich. Wobei, ich würde sagen, der Politikplot ist dominanter.
Ja, der reibt sich mit der Bürokratie, mit der Schule.
Ja.
Ja, ich würde auch sagen, der ist dominanter.
Ja.
Ja,
ja und damit geht es dann halt auch direkt los. Dann sind sie im Ministerium. Und ja, ich hatte ja letztes Mal schon so ein bisschen meine Interpretation davon zusammengefasst. Das würde ich jetzt eigentlich einfach nur nochmal wiederholen. Also, gerade der fünfte Teil geht darum, dass eine konservative Regierung nicht akzeptieren will, dass eine rechtsradikale Gruppierung zurück ist. Aus Gründen, die man sich jetzt, die man interpretieren könnte. Ob sie zu viel ideologische Gemeinsamkeiten haben oder weil ich würde, also meine grundsätzlich, worauf das basiert, meine grundsätzliche Interpretation ist, dass Fudge und Umbridge, das sind die Tories. Da sind wir uns doch alle einig, oder?
Eigentlich zu wenig mit.
Also ich würde, bei Umbridge würde ich ehrlich gesagt gar nicht sagen, ich glaube, bei Umbridge wäre es egal, welcher Ideologie sie angehört. Ja. Sie will immer passen, weil sie eigentlich, ich habe das Gefühl, sie ist eigentlich nur machthungrig und will nur das Sagen haben und ansonsten fühlt sie sich ganz unwohl.
Ja, was großartig ist.
Aber konservativ.
Ich würde sie auch auf jeden Fall, also wie sie später in Hogwarts agiert, ist sehr konservativ. Also all diese Regeln, die sie aufstellen. Mhm. Schüler und Schülerinnen dürfen sich nicht küssen. Alles muss immer sehr ordentlich sein. Sie ist achtet immer sehr, ja, sie betont es ja mehrfach, Ordnung.
Mhm. Ja.
Und das sind ja eher konservative Themen.
Ja.
Plus, und das ist jetzt ein sehr subtiler Hinweis, sie sieht komplett aus wie Margaret Thatcher.
Ah. Das stimmt, ja.
Was ich so die mutigste und politischste visuelle Entscheidung in den Filmen finde. Weil im Buch ist sie nicht eindeutig als Thatcher zu erkennen. Und hier gibt sie eine bessere Margaret Thatcher-Performance als Meryl Streep.
Mhm.
Also Imelda Staunton als Dolores Umbridge.
Ja. Ja, also die Performance war der Hammer. Absolut die beste Performance im Film, meiner Meinung nach.
Ja, und deswegen würde ich sagen, die Partei sind eindeutig die Konservativen, die Tories. Plus sie haben halt die Verbindung zu den Malfoys, zu den wichtigen, einflussreichen Geldgebern.
Die sind halt komplett korrupt, ne?
Die
ich würde aber weitergehen und sagen,
auch rechtsextrem
sind. Was wir da sehen, ist eigentlich eine Diktatur. Ja. Weil sie ja die Presse kontrollieren. Komplett. Bis auf wenige, also.
Ja, und sie will ja auch eine Diktatur in Hogwarts quasi aufbauen. Sie hat ja ihre eigenen Spione.
Ich würde in die Richtung ja mal sagen, so diktatorische Ansätze. Also es ist ja nicht so, dass sie die Presse kontrollieren, sondern sie haben Einfluss auf eine Tageszeitung.
Ja, weil
das der Tagesprophet
von keinen anderen gesprochen. Also
das ist halt ja gut, Zeitung. Aber jetzt die Bild-Zeitung ist auch sehr nett zur CDU.
Ja, aber also die wird direkt kontrolliert. Die Bild-Zeitung wird nicht direkt kontrolliert, sondern.
Ich habe es nicht als direkte Kontrolle gesehen, sondern eher, dass er halt seine Connections da ausnutzt. Das ist, meine ich, auch so der eine Satz, den die da sagen. Er nutzt seine Connections zum Daily Prophet. Und das hast du ja selbst in jeder funktionierenden Demokratie, dass jede Partei quasi eine Zeitung hat, wo sie gute Connections haben, wo man gut, wenn man irgendwie einen Politiker loswerden will, gut weiß, an wem man da was leaken muss und wem man da in welche Richtung setzen muss. Ja, aber
hast du nicht so viel Kontrolle drüber.
Das stimmt.
Ja, also für mich wirkt das wirklich wie Systempresse.
Also ich würde irgendwie auch Henny ein bisschen zustimmen, allerdings, weil also sie schreiben halt nicht die Schlagzeilen für sie, sag ich mal, aber sie sagen halt, also sie wollen, sie haben auf jeden Fall eine Message, die sie gerne.
Also nicht, dass ich das also gut finde, diktiert ja machen. Quasi die Artikel.
Ja, das, er diktiert ja nicht, das sieht man ja nie. Das naja, ist aber nie so direkt
impliziert. Er liest ja quasi die Texte vor und dann wird drüber geschnitten, wie er rumläuft und sie spricht quasi.
Das habe ich immer so als Interviews gesehen, tatsächlich, weil du hast ja immer die Quote.
Könnte sein, dass die Filmmachenden dann nicht ganz so eindeutig das.
Also was im Film halt fehlt, was dem widersprechen würde, wäre halt, dass es keine kontrollierte Presse gibt, weil es ja noch dieses Verschwörungstheoretikerblatt von den Lovegoods gibt, was es ja schreiben kann, was es will.
Ja, aber es ist ja wirklich, also das, ich muss auch sagen, ich mag die Rolle des Klitterers nicht so gerne, weil ich hätte ihn mir mehr ein bisschen ernstzunehmender gewünscht, weil das ist ja wirklich ein Blödsinnsblatt.
Ja, ja, klar, aber es ist keine kontrollierte Presse dann.
Ja, gut, weil, keine Ahnung, die Esoteriker-Zeitung halt auch nicht.
Also Fudge nutzt seine Macht auf jeden Fall aus. Also er führt ja auch die Verhandlung gegen Harry auf jeden Fall selber.
Das ist alles Korruption.
Und will da so eine Schauverhandlung draus machen und
Guck, oh,
arbeitet halt auch noch mit legalen, das ist halt so das Problem, das ist halt, also, sind halt Sachen, die passieren in Demokratien, dass du einen Termin von einer Anhörung umlegst, damit jemand Bestimmtes da nicht hinkommt.
Naja, weil im Prinzip das drückt ja, die macht da, ja, macht im Prinzip das Politiksystem, macht Druck auf das Rechtssystem und auf das Mediensystem, das ist schon sehr diktatorisch.
Sie agieren auf jeden Fall immer in bad faith, wie nennt man das auf Deutsch, mit schlechten Vor.
Es steckt Intention dahinter. Also es ist keine Fairness, die da irgendwie hintersteckt.
Genau.
Ja.
Und es gibt klar die Message, die sie wollen, weil sie ihnen politisch passt. Weil auch Fudge kann Sachen nur als politisch sehen. Er sieht Dumbledore als politischen Konkurrenten und sieht nur seine Regentschaft quasi in Gefahr, wenn jetzt tatsächlich Voldemort zurück wäre. Ja. Und ich würde sagen, dadurch, dass die Malfoys tatsächlich so engen Kontakt zu Fudge haben, ist auch impliziert, dass zumindest ein Teil seines Wählerkreises aus dieser Todesesser-Ecke kommt. Wobei, ist vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt.
Wobei die Todesser halt kaum mächtig sind, ne? Es sind ja nicht die, die in diesem Film die Bösen sind. Man weiß nicht genau, wie viel Einfluss sie haben. Malfoy hat ja schon immer, Einfluss.
Aber das ist natürlich auch irgendwo das Gefährliche daran, dass du nicht weißt, wie viel der Einfluss ist. Ja, und das ist Interessante ja auch an unseren Demokratien, weil wir auch nicht so richtig wissen, wie viel Einfluss es gibt.
Ja.
Ihr noch weniger als mir.
Ja.
ja, und während die Verhandlungen gibt es einen schönen Dumbledore-Auftritt, finde ich noch erwähnenswert, wo er dann sagt, I had the fortunate coincidence to have arrived here 3 hours early. und man trifft Umbridge zuerst als Frau, die schon farblich aus dieser Masse an Abgeordneten nachher vorsticht mit ihrem rosa Outfit, die Harry sehr in Frage stellt. Ich habe mich an der Stelle tatsächlich gefragt, ist es da impliziert, dass Umbridge die Dementoren geschickt hat?
Nicht so richtig.
Weil sie so seltsam in dieser Situation reagiert.
Ja, sie sagt halt, sie wollen doch nicht dem Ministerium unterstellen, dass ich sie mit Dementoren geschickt habe, oder beziehungsweise wir die Dementoren geschickt haben. Und da sagt er halt, ja, das will ich auch nicht unterstellen. Ich will halt nur sagen, dass sie halt da waren. Es könnte sie ja interessieren, warum sie da waren.
Also im Buch hat Umbridge ja geschickt und ich glaube, das...
Ist das im Buch so?
Ja, das ist so,
Ah, dann ist das wahrscheinlich so der Hintergrund und sie haben den Rest gecuttet.
Ja, das denke ich mal,
ja. Dann hat sie es aber tatsächlich gut gespielt, dass sie es...
Ja.
Also Imelda Staunton ist der Hammer, oder?
Das die ist alle ein. Vor allem, wir haben sie ja im allerersten Film schon mal gesehen, den wir geguckt haben. War das der erste? Ja.
David Copperfield,
David Copperfield. Und da hat sie eine ganz andere Rolle gespielt und das ist also Wahnsinn, was sie für eine Bandbreite hat.
Ich frage mich halt, ich habe nicht so viel von ihr gesehen. Ist das ihre einzige Schurkenrolle? Weil in Paddington ist sie ja die liebe Oma.
Mhm. Ah, okay.
In beiden Filmen. Und... Ja, wenn das ihre, also es ist eine ikonische Schurkenrolle. Ich würde sogar so weit gehen, sagen, es ist die beste Schurkenrolle in den Harry Potter Filmen.
Ja,
schwierig. Du neigst aber auch zu Superlativen.
Nein, das ist man hasst sie mehr.
Ich würde Henny da zustimmen, ehrlich gesagt. Ich glaube, so im fünften Teil hatte sie dann raus, wie man wirklich einen Bösewicht erstellt. Also Voldemort ist halt das absolute personifizierte Böse irgendwie. Also der will halt nichts Gutes. Aber sie will eigentlich, ihr ist es eigentlich egal, was passiert, solange sie Kontrolle darüber hat, was passiert. Und hat halt einfach, es ist vollkommen egal, was mit den Leuten passiert. Sie hat keine Emotionen da, sondern möchte einfach nur die Macht halten. Und
wenn sie Emotionen zeigt, dann immer nur, wenn sie gerade die Kontrolle über eine Situation verliert. Das ist dann immer das, was sie wirklich überrascht und stört, was ich immer richtig gut finde, was sie mit so Mini-Gesten im Auge und so ein leicht
im Mund.
Super. Sehr gutes Mundschauspiel.
Ja, da zucken dann die Lippen dann so kurz, als zum Beispiel Hermine sagt, ich zeige dir die Geheimwaffe, und sie freut sich, also du kannst ihr die Freude im Gesicht ablesen, nur an diesen kleinen Zuckungen.
Ja, es ist quasi ein gelocktes Gesicht, sie will eigentlich nichts zeigen, aber das tritt heraus durch die Zuckung ihres Mundes.
Und das ist immer, wenn sie irgendwie, also sie ist immer total freundlich und hat diesen höflichen Ton drauf. Und dann, wenn sie die Kontrolle über eine Situation verliert, dann zuckt es immer ganz kurz in ihrem Gesicht und dann wird es etwas schärfer und toll.
Ja, und sie sagt auch immer so durch die Blume, was sie eigentlich sagen möchte. Aber sie sagt es halt nicht direkt, sondern sie sagt es halt so, ja, das ist, dann brauchen sie auch ihre Koffer nicht auspacken.
Auch in ihrem Monolog, den sie da hält, der so komplett aus Phrasen besteht, wo sie dann sagt, Fortschritt im Sinne des Fortschritts, nur um des Fortschritts willen sollten wir vermeiden. Ja. Wir müssen bewähren, was bewahrt gehört oder so.
Ja.
Was ja auch sehr, sehr konservativ ist quasi. Mhm. Ne? Fortschritt lehnen wir ab, stimmt. Tradition wollen wir.
Ja, du hast schon recht, man hasst die schon sehr. Ich meine, die meisten Leute sagen ja auch, dass sie krass an irgendeine Lehrerin, Lehrer aus ihrer eigenen Schulzeit erinnert haben und dass sie da, das ist einfach super
weil ich niemandem wünsche, so eine Lehrerin zu haben.
Ja, aber halt dieses die höhere Position ausnutzen, um irgendwelche Sachen so zu biegen, wie man sie haben will. Und alles andere einfach abblocken.
Ja.
Grundsätzlich. Ja. Nee, sie ist schon sehr hassenswert.
Und
sie hat halt auch den Vorteil, sie ist den ganzen Film über da. Voldemort taucht halt immer nur am Ende auf,
um diesen schrecklichen Flash
was Böses zu machen. Und sie ist halt den ganzen Film über hassenswert und wirklich die Hauptantagonistin in diesem Film eigentlich.
Ja, sie ist halt überhaupt, also hat halt überhaupt keine Moral, also keine Skrupel. Ihr ist das vollkommen egal, mit welchen Mitteln sie was erreicht. Und da dachte ich mir so, das ist auch irgendwie ein bisschen ein Statement über die politische Situation in anderen Ländern zu der Zeit. Der Film ist ja von 2007, da war der Irakkrieg und so noch im Gange. Und auch Guantanamo war zu der Zeit ja durchaus...
War schon bekannt?
War schon bekannt.
2007 auf jeden
Fall. Krass. Ja. So lange schon.
Das ist, ich glaube, das, was die Leute, wo sie sich mit identifizieren können, ist die Hilflosigkeit in Angesicht von diesen allmächtigen Strukturen, ne, der Verwaltung. Und Umbridge ist so ein bisschen so ein Zerrbild, eine Karikatur von Verwaltung, die, wo du nicht mehr sagen kannst, kann ich jetzt bitte nochmal die Klausur schreiben oder so, sondern nee, das sitzt, da kann man nicht mit debattieren. Ich glaube, das ist so das, was die Leute eben mit Umbridge verbinden.
Das ist aber auch so ein sinnloses Klammern an Regeln, die irgendwo mal aufgestellt wurden. So einfach einfach dieses Konservativste.
Es geht einfach um Kontrolle. Also sie möchte, dass die Situation so ist, wie sie das möchte. Und alles, was davon abweicht, ist was überhaupt nicht in ihr Weltbild passt. Und dann hat sie auch, wie gesagt, keine Skrupel mehr. Sie foltert Harry quasi zweimal. Also einmal mit diesem grausamen Folterinstrument, wo er seine I shall not tell lies schreiben soll. Und das mit seinem eigenen Blut machen muss und sich das in seine Hand einbrennt, was sie auch gegen kleine Kinder verwendet, was im Film deutlich gezeigt wird. Wo die Weasleys Weasley-Zwillinge diesen kleinen Jungen trösten, der...
Nigel, ne?
Nee, es war nicht Nigel, es war noch Nigel? Ein ganz noch jüngerer. Ich glaube, es war irgendwie ein Erstklässler oder so. Am Ende ist sie bereit dazu, den Cruciatus-Fluch, der illegal ist, gegen Harry anzuwenden, was tatsächlich zu Guantanamo Bay passen würde, ne? Also, wenn der Konservative nicht kriegt, was er will, foltert er. So ein bisschen die Botschaft.
Und dann gibt es ja auch noch die super Szene mit den Zentauren direkt danach.
Die ist sogar bei den Deleted-Scenes noch länger und da hält sie noch so einen langen Monolog darüber, dass Ordnung sein sollte und was Ordnung nicht ist, das, das gehört sich nicht. Was ich halt wirklich so nennen würde als... Sie ist halt ein Konservativer am Ende, wobei das ist erstmal eine interessante Frage. Würdet ihr, sie ist ja am Ende auf Voldemorts Seite.
Ist sie?
Ja, im achten Teil ist sie eine, ist sie doch diejenige, die im Ministerium unter Voldemort arbeitet. Ist sie Opportunistin und ist ihr es einfach egal, wer über ihr steht? Hauptsache, sie hat Macht.
Ja,
oder ist, dass sie unter Voldemort wirklich ihre Seite, ihr wahres Ich zeigen kann und endlich kann man mal wieder sagen, was man meint.
Nee, sie ist eine von denen, die in dieser Art von System sehr gut klarkommen. Aber ich glaube, es geht ihr nicht so sehr um die Ideologie von Voldemort, sondern einfach, das passt einfach sehr gut da rein.
Ich würde auch sagen, sie ist Opportunistin.
Ich bin so ein bisschen, weil sie halt auch die Zentauren als Creatures of Near Human Intelligence und Half-Breeds bezeichnet. Ich könnte sie mir halt auch als wirklich so einen Konservativen vorstellen, der halt bei den Tories mitmacht, weil es halt gerade nichts anderes gibt und dann eigentlich nur auf den Moment wartet, wo es mal wieder eine richtige nationalistische Partei gibt, um dann zu wechseln.
Also sie ist auf jeden Fall kein Demokratiefreund, da würde ich dir zustimmen.
Ja, aber auf keinen Fall.
Aber ich glaube, im Prinzip wäre es ihr egal. Aber ja, also die Szene mit den Zentauren, da hast du auf jeden Fall recht, da kann man das nicht anders interpretieren, als zu sagen, dass sie da sehr, sehr konservativ agiert.
Ich meine, es sind ja auch Vorteile, die in konservativen Kreisen durchaus mal verbreitet sind, um es vorsichtig zu formulieren. Ja. Das würde ja tatsächlich auch nicht dem widersprechen, dass sie nur eine Opportunistin ist.
Ja. Nein, sie.
Ja.
Das ist schon rassistisch.
Auf jeden Fall. Ne? Oh,
ja. Ja.
Klar.
Ja. Und den Teil finde ich halt wirklich, wirklich sehr politisch und sehr gut. Weil, also, das ist eine klare Attacke auf etwas, was Rowling in der Politik stört. Auf eine bestimmte Art von Politiker. Und nicht einfach nur so allgemein, Politik ist doof. Also das finde ich den politischen Teil des Films, der wirklich funktioniert. Weil sie halt auch als Antagonistin einfach wirklich so toll ist. Also.
Und Rowling kritisiert Lügenpresse.
Ja, das macht sie, tatsächlich auch schon bei Rita Skeeter.
Ja.
Hat Rowling was gegen die Presse? Na, ich glaube nicht, aber...
Ich würde sagen, dass auf jeden Fall über Masseninformationen sind, also gut, Masseninformation ist halt immer gefährlich, weil...
Man muss halt auch ihre Erfahrung mit der Presse beachten, dass sie halt sehr, sehr gehetzt wurden, sehr unter Paparazzi zu leiden hatte. Ich glaube, da war auch Rita Skeeter aus dem geboren, kann das sein?
Ich habe da irgendwie so... Das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, das kann gut sein.
Ja, ich glaube, es geht ja auch nicht darum zu sagen, alle Massenmedien, sondern eben, dass immer, ja, das,
wie gefährlich es ist.
Ja, das Aufmerksamkeit und, dieses, ne, nach,
aber wie gefährlich es ist, wenn es so genutzt wird.
Sie hat ja auch, angefangen, die Reihe zu schreiben, kurz nachdem Lady Diane gestorben ist, was ja stark der Presse zugeschrieben wurde und dem fanatischen Paparazzi. Paparazzi. Was wollte ich eigentlich sagen? Fanatische Paparazzi-Dasein.
Und man muss ja auch als kulturellen Hintergrund betrachten, dass die britische Presse zum...
Diana, so heißt sie.
Diane, war richtig.
Nicht Diana?
Diana, ja, stimmt.
Ja, genau, Lady Di. Wir schneiden das, was ich einfach perfekt Lady Di gesagt
Lady
habe.
Also dass Rupert Murdoch in der britischen Presse sehr, sehr großen Einfluss hatte und es da sehr viele Skandale gab. Auch das mit den Murdoch, das war Times of the World oder wie hieß dieses Murdoch-Drecksblatt, was die Anrufbeantworter von trauernden Familien gehackt hat und abgehört hat.
Was?
Das war ein großer Skandal um 2010 rum. Dass ein Murdoch-Blatt hat Prominente, aber auch Politiker und so weiter abgehört und die Telefone gehackt und halt auch die, ich weiß nicht mehr genau, was das, irgendwelche trauernden Familien waren. Das entweder, wo die Kinder entführt oder gestorben waren oder sowas, war ein großer Skandal.
Ja, die Zeitung musste doch zumachen, oder nicht?
Im Endeffekt. Ich meine auch, war das das eine?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die geschlossen wurde.
Ja, das war so dieser kurze Moment, wo man die Hoffnung hatte, dass Rupert Murdoch irgendwie mal was für all die furchtbaren Sachen, die er tut, bestraft wird, aber...
Ja, aber danach kamen noch die Panama Papers und dann all solche Sachen und wir haben...
Wem Emma Watson genannt wird.
Ach,
Ja,
super. Da habe ich direkt eine Verbindung.
J.K. Rowling nicht, aber Emma Watson. ja, also diese Anhörung ist halt ein...
alle haben Licht und Schatten sein.
Es wurde damals argumentiert, dass das irgendwas mit Privatsphäre war, dass sie da so eine Shell-Company hatte, um sich Privatsphäre zu... Also sie war jetzt nicht... Es hat sich nicht rausgestellt, dass Emma Watson als Hauptperson hinter den Panama Papers gesteckt hat. Sie war nur eine der Prominenten, die da genannt wurden. Aber da weiß ich auch nicht genug über den Hintergrund. Hogwarts, das ganze Hogwarts-Jahr ist auch sehr von dem Konflikt mit Umbridge quasi geprägt. Dass sie da ihre Eröffnungsrede hält, dass sie halt den Schülern nur noch theoretisch was beibringen möchte, aus Angst, dass die Schüler quasi einen Coup planen. Also dass Dumbledore Kindersoldaten einsetzen möchte, um das Ministerium zu stürzen.
Und die Bildung wird gleich geschaltet.
Genau. Und als Antwort darauf gründen Harry und Co. Dumbledores Armee. Ich wollte gerade sagen, ist ein bisschen wie Antifa?
Ja, so ein bisschen. Aber Antifa mehr redet und
weniger. Ja, gut, es ist nicht so ideologisch. Ne?
Jetzt nochmal mehr zum Film kurz bei Dumbledore's Armee. Übrigens fand ich alle Szenen mit Dumbledore's Armee ziemlich cool, weil die halt alle von nur den Kinderschauspielern getragen werden mussten oder jugendlichen Schauspielern getragen werden mussten. Und ich fand, das haben die super hingekriegt. Mhm. Und gerade auch Schauspieler, die wir halt noch nicht so prominent gesehen haben, wie den Schauspieler von Neville.
Matthew Lewis, genau.
Der hatte super Szenen in diesem Film.
Matthew Lewis hatte in diesem Film seine beste Performance bis jetzt, würde ich sagen. Also er hat auch das erste Mal wirklich was zu tun.
Ja.
Ja.
Aber ich finde bei ihm so viele, also er ist halt, er schafft halt in diesem Film so ein bisschen so diese Brücke zu schlagen. Für ihn ist das der Brückenfilm zwischen dem trottligen Neville und dem Badass Neville, den man am Ende in den letzten beiden Filmen hat. Weil halt, er kriegt noch nicht alles hin, aber er hat den Mut. Also wo auch Bellatrix Lestrange am Ende quasi da alleine angehen will, wo sie dann ihm so ganz fies ankommt und sagt, How are Mom and Daddy? Und er einfach sofort sagt, Better now they're getting avenged.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja.
Wenn wir quasi bei der Armee sind, über das Schauspiel schon reden? Weil es ist ja Radcliffes Lieblings-Potter-Performance. Würdet ihr damit einhergehen, dass es seine beste Potter-Performance ist?
Ich mochte ihn gerne in den Szenen, wo er gelehrt hat. Also als Lehrer mochte ich ihn einfach sehr gerne. Weil er da so halt, oft sehen wir ihn ja reagieren. Also, dass er in Szenen ist, wo andere Leute vorgeben, was zu tun ist. Und in den Szenen fand ich es toll, ihn zu sehen, wie er selbstständig ist.
Mhm. Stimmt, ja.
Auch ein wichtiger Wandel, der hier im Film passiert, ja. Aber also er sagt ja, es ist seine beste Performance oder die er am liebsten mag.
Mhm. Bestimmt wie ein Diskurs.
Ja.
Oder sollen wir erst über Harry und Cho Chang reden?
Nee, das ist echt nicht so erwähnenswert.
Ich würde sagen, das ist ja so das Problem.
Eine der coolsten Dinge, die sie in diesem Film machen, oder die ich ziemlich cool finde, ist, dass er und Ralph Fiennes beide diese Kopfbewegung so machen und dass man daran Voldemort super identifizieren kann. Und das macht er ziemlich gut, wenn er, als er bei Dumbledore im Büro ist, da macht er kurz diesen Zucken und dann ruft er Look at me, oder ich weiß.
Ja, das stimmt total.
Und das fand ich richtig cool. Also da musste er sich halt natürlich auch mit Ralph Fiennes wahrscheinlich abgesprochen haben und das fand ich ziemlich cool, also das ist schon ziemlich professionell da, wenn man halt so sich was teilt mit einem anderen Schauspieler.
Stimmt.
Ich fand ihn auch auf jeden Fall extrem wandelbar in dem Film. Er musste so viele verschiedene Sachen irgendwie machen. Im letzten Teil, den wir besprochen haben, Feuerkelch, da war das ja, dass wir so viel darüber gesprochen haben, wie krass es ist, was er sich einfach stuntmäßig getraut hat und so weiter, was er da geleistet hat. Also das war ja mehr so seine Revenant-Performance und hier fand ich, war es so eine Kammerspiel-Performance. Er musste in teilweise auch in seltsamen Zuständen, gerade am Ende, wo er da so auf dem Boden liegt im Ministerium, musste er unglaublich viel Emotionen rüberbringen. Also auf kleinstem Raum viel rüberbringen, aus wenig viel machen. Und das hat er, finde ich, echt krass gut gemacht. Also er ist gut gewachsen als Schauspieler.
Noch wichtiger Hinweis, im Gegensatz zu Leonardo DiCaprio's Revenant-Performance, war Daniel Radcliffe's Performance gut.
Ja, der Film ist doch das der Hot Take.
Also besser als Revenant.
Okay, alles ist besser als The gesehen. Revenant. Ach, der ist ätzend. Sie ist als Looney Tunes Cartoon darüber, wie sehr sich Leonardo DiCaprio wehtun kann und dann hast du vielleicht Spaß.
Aber guck, du darfst den Film nur in einem Tempel gucken, das hat der Regisseur von The Revenant gesagt.
Ja, genau, nicht in einem Kino.
Klar.
Das ist einer der langweiligsten Western, die ich je gesehen habe. Und ich habe viele langweilige Western gesehen.
Ja, aber
also ich finde tatsächlich, Daniel Radcliffe, also es ist eine gute Performance und ich sehe, warum es seine Lieblingsperformance ist, aber ich fand ihn davor schon gut. Also ich finde, ja, er verkauft sich dazu zu schlecht. Also ich glaube, er mag diesen Film, weil er viel diese Sachen, die du gerade gesagt hast, er kann viel so viel In-Your-Face-Acting in diesem Film machen. Er kann diese Besessenheit-Szene machen, er kann viel schreien.
Ah, ich finde auch, er meistert hier das Subtile total.
Ja.
Was sind denn die subtilen Momente in diesem Film?
Also wenn man jetzt mal überlegt, wir haben ganz am Ende, wo er im Ministerium auf dem Boden liegt, und er hat diese ganzen inneren Visionen von Voldemort, Entschuldigung. Wenn man die ganzen Visionen von Voldemort rausschneiden würde, und man müsste sich nur auf Harry, also auf Daniel Radcliffe's Performance fokussieren, wie er diesen inneren Kampf darstellt, also da, das finde ich, macht er sehr gut. So, weil er da diesen Mittelpunkt gut trifft einfach.
Das würde ich aber nicht unbedingt als subtiles Schauspiel. Also ich finde es auch gut, aber es ist für mich nicht unbedingt subtiles Schauspiel. Es ist ja schon, er macht ja einfach sehr viel in dem Moment. Trägt ja sehr viel nach außen.
Naja, ich weiß nicht, also er bewegt sich gar nicht so viel dafür, was da gerade abgeht und wie dramatisch das Ganze geschnitten ist. Ich finde es schon subtil.
Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall komplex, was er da machen muss.
Ja, auf jeden Fall so eine innere Zerrissenheit. Wir können ja auch ein bisschen vorgreifen. Also eine Sache, weshalb ich mir auch vorstellen kann, dass es halt sein Lieblingsfilm ist oder seine Lieblingsperformance von sich selbst, ist, dass er halt während der Dreharbeiten zum sechsten Teil so zu strugglen hatte mit Alkoholismus und so. Deswegen hat er eben auch gesagt, dass er den sechsten Film wirklich hasst, sich den anzugucken, dass er den sich eigentlich gar nicht anschauen kann, weil er seine Performance halt so schlimm findet. Und vielleicht stellt der fünfte Teil für ihn einfach den Höhepunkt seiner bisherigen Entwicklung als Schauspieler da. Weil das ist deshalb so sein Lieblingsfilm.
Auch. Würde ich auch vermuten. Mein Punkt ist halt einfach, dass er verkauft sich zu schlecht. Also ich würde sagen, die Performances davor, also in den letzten beiden davor, sind auch schon sehr gut. Und ich würde sagen, so vom vierten und fünften sind so auf einem Level. Also hier ist jetzt kein krasser Sprung mehr. Hier macht er jetzt einfach das, was er kann. Das, wo er zeigt, er ist ein guter Schauspieler. Zeigt neue Aspekte an diesem Charakter und ja, hat natürlich einige Schauspielherausforderungen, die er vorher noch nicht hatte. Ich würde es aber nicht so weit über den anderen anordnen.
Aber wenn, also ich meine, so, also jetzt rein logisch betrachtet, wenn du es über die anderen anordnest, dann wäre es ja seine beste Performance. Aber das ist jetzt Haarspalterei. Also
seine beste Performance ist Swiss Army Man. Ich glaube, das ist für
die Rolle, für die er geboren wurde.
Die Rolle, für die er wurde zum Furzen geboren.
Ja. Okay, wie geht's weiter, Henny?
Das frage ich mich auch gerade.
In der Handlung.
Wir waren bei Dumbledores Armee, ne?
Richtig, ja. Und die Szenen,
Wir müssen einmal kurz über Harry und Cho sprechen, weil ich mag alles an diesem Film, bis auf den Aspekt zwischen Harry und Cho. Und das nicht nur, weil Cho Changs größte Charakterisierung in diesem Film in einer Szene passiert, in der sie selber nicht dabei ist. Nämlich, wenn Hermine ihren emotionalen Zustand zusammenfasst und erklärt. Das ist die größte Charakterisierung, die Cho in diesem ganzen Film kriegt. Und diese ganze...
Warum?
Unglückliche...
Sag mal kurz, warum?
Weil sie quasi da mehr macht, als rumsteht. Also, habt ihr mal gezählt, wie viele Lines sie in diesem Film hat? Wie oft... Ich glaube, sie spricht wirklich nur mit Harry in der Szene, wo sie sich küssen. Und sonst danach...
Wird immer für sie gesprochen.
Es wird immer für sie gesprochen, die Augen nicht
von dir lassen können.
Ja, genau. Oder es wird gesagt, hier, du hast Cho noch zugelächelt und sie tauschen bedeutsame Blicke aus.
Was ich vor allem schade fand, im Buch wird noch gesagt, dass Harry richtig lange mit ihr redet, über Quidditch zum Beispiel, und dass er noch sagt, oh, man kann ja voll gut mit ihr reden.
In beiden Filmen ja überhaupt nicht vorkommt. Also Cho Chang ist echt die Figur, die
wirklich... Watson-Effekt oder was?
Ja, fast schon. Also nein, nicht wirklich, weil es ja nicht... Sie bleibt ja nicht im Gedächtnis. Also sie hat wirklich gut. Stell dir vor, du bist in Harry Potter und du bist als Harrys erste große Liebe in Harry Potter und dann hast du eine Szene, in der du redest.
Wie fandst du denn ihre Performance in der Szene zum Beispiel?
Schwierig. Wie fandet ihr sie?
Also ich fand sie fast ein bisschen überdramatisiert. Also weil sie halt, also, ja, sie spricht halt mit sehr sanfter Stimme und das ist auch okay, das ist der Charakter. Aber dann sagt sie irgendwie, also Mistletoe, ganz so, ich weiß nicht, das kam so, es ist natürlich eine schwierige Szene und es ist schwierig, das so glaubhaft rüberzubringen, aber ich habe ihr das nicht abgekauft in der Szene.
Ich schon, ich fand es nicht so schlecht.
Okay.
Ich hat sie gar keinen Eindruck gemacht, also ich könnte die wirklich nicht sagen, ich fand irgendwie, sie klang anders als im vierten Teil. Sie hat anders gesprochen, aber ich könnte dir auch nicht sagen, warum. Also was genau ich anders fand. Weil sie auch wirklich so wenig macht. Und ihr Arc ist ja quasi, so wie er im Film ist, nicht wie er im Buch ist. Sie gucken sich ein paar Mal an. Mhm. Es wird darüber geredet, dass sie sich mögen. Mhm. Dann haben sie diesen traurigen ersten Kuss, bei dem sie heult, was man aber auch nur von Harry erfährt. Mhm. Was man gar nicht in der Szene sieht. Wo sie davor eigentlich mehr über ihren Ex-Freund redet als über Harry. Mhm. Und das ist dann die letzte Szene der Romanze quasi, weil als nächstes sehen wir sie, wie sie ihn an Umbridge verrät, was ja vom Buch geändert wurde, was ihre Freundin gemacht hatte, wo irgendwie so ein ganzer Konflikt war, dass Harry sich mit dieser Freundin nicht so gut versteht. Und ich meine, sagen wir mal ehrlich, erste Liebe ist immer scheiße. Fast immer. Ja. Also sehr viele erste Beziehungen zerbrechen halt, weil man sich
halt... Wie viele erste Beziehungen hattest du?
Als Teenager.
Eine. Viele erste Beziehung.
Ja, das ist eine rhetorische Frage.
Und ich finde es gut, dass die Filme und die Bücher das angehen, aber... So,
aber hier halt eher auf einer Metaebene, weil die ja scheiße dargestellt ist, oder was? Worauf willst du hinaus?
Nö, also ich finde es einfach, das kommt im Film auch kaum rüber, dass es quasi... Also das Einzige, wo dieser Aspekt rüberkommt, ist halt die eine Szene, wo sie was sagt. Dass da halt wirklich Baggage mit reinkommt und dann halt die Szene, wo ihr gesamter Arc von Hermine erklärt wird, wo Hermine sagt, sie ist traurig, weil ihr Freund tot ist und sie fühlt sich zu dir hingezogen und jetzt fühlt sich, als hätte sie ihn verraten. Das hätte ich gerne von ihr gesehen.
Also sind wir im Prinzip hier wieder bei dem alten Credo Show, Don't Tell.
Ja, und Show, Don't Tell mit dem Charakter, den es betrifft.
Ja. Ehrlich gesagt hat mich die Szene nicht so sehr gestört. Also, weil ich die Erklärung von Hermine ganz okay fand, das alles zu erklären, weil, also einmal natürlich, der Film ist, glaube ich, 2 Stunden, 10, 15 Minuten lang.
Oder das ist der kürzeste Harry Potter-Film.
Anscheinend hat er dadurch noch ein bisschen Spiellänge, um das mit reinzubringen, aber es war auch nicht so unfassbar wichtig für den Plot im Endeffekt.
Nee, also der Fokus ist anders gesetzt. Es ist halt... Ja,
es wäre vielleicht noch ein i-Tüpfelchen gewesen.
Ja.
Es ist ja schon so, dass man jetzt nicht denkt bei Hermines Line, jetzt muss sie das erklären, weil die Filmemacher keinen anderen Weg gefunden hatten oder so. Es macht ja schon dann Sinn für sie in dem Moment, dass sie das
erklärt. Ja.
Nein, nein, der Film hat auch, finde ich, den besten Flow von den ersten fünf Filmen.
Ich komm einfach nicht darauf klar, wie oft du immer mit so Aussagen um die Ecke kommst. So, hier ist das beste Schauspiel von Daniel Radcliffe. Oder das ist hier die beste Performance von Neville. Ich muss immer länger darüber nachdenken, bevor ich dir zustimme.
ich finde das Pacing in diesem Film eigentlich ziemlich gut. Das wird halt zu dem kommen, was ihr gerade machtet, dass halt so der Rhythmus ziemlich gut stimmt und ja, eventuell würden mehr Szenen mit ihr das auseinanderbringen.
Das kann natürlich hundertprozentig sein. Klar, der Fokus ist woanders. Ich, ganz, ganz kurz, ich würde es wahnsinnig gerne einwerfen, weil es so gut passt. Der neue Star Wars. Episode 9. Ich weiß nicht, wie oft gesagt wird, dass Rey irgendwie in dem Film diese Vision hatte, dass sie mit den Bösen zusammen auf einem Thron sitzt. Und das scheint ja ihre akute Hauptmotivation in dem gesamten Film zu sein. Oder was heißt Motivation, aber das, was ihren Arc im Prinzip ins Rollen bringt. Und es wird einfach nicht gezeigt. Es wird so viel anderes gezeigt, aber da wird die ganze Zeit nur darüber geredet. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, der Film hätte vielleicht damit angefangen, dass die ersten Bilder gewesen wären, hier ist ihre Vision, wie sie mit denen auf dem Thron sitzt. Das hätte ihren inneren Konflikt auf eine ganz andere Art und Weise dem Zuschauer näher gebracht, als einfach nur davon zu reden.
Da ich den neuen Star Wars Film noch nicht gesehen habe, könnt ihr kurz zusammenfassen, was die Geschichte ist und aufpassen, Spoiler.
Dann nicht.
Ja. Also die Hauptstoryline ist tatsächlich wirklich der Konflikt zwischen Gut und Böse in Rey selbst. Ist sie jetzt gut ist, oder ist sie böse?
Ja. Ah, okay. Ja. Okay.
Und dann
bei Harry Potter.
So war's.
Wie im fünften Teil bei Harry Potter.
Wir haben den Film, also wir drei mit drei Kumpels, haben den Film, wann haben wir den gesehen? Vor 2 Wochen? Bei der Eröffnungsnacht. Wir waren in der Vorpremiere auf Englisch.
Nachdem wir erst im falschen Kino waren.
Und fast ein perfektes Geheimnis gesehen hätten, war wahrscheinlich besser gewesen.
Oh, ja. Tatsächlich. Hätte sein können.
Ich finde es, Star Wars finde ich interessant im Kontext von Harry Potter, weil ich finde so der neue Star Wars ist so das Negativergebnis, was Harry Potter losgetreten hat. So die 2000er haben ja quasi den Weg für Franchise-Filmmaking geebnet mit Herr der Ringe, Spider-Man, Harry Potter. All diese Franchises, die richtig gut sind und die zeigen Zuschauer, gucken sich auch 8 Filme lang eine Geschichte an.
In dem Jahr 2007 kam ja auch der erste Iron Man raus zum Beispiel.
Nee, 2008, oder?
Nee, 2007.
2007, ach du Scheiße. Ja, genau, es geht ja quasi los in dem Moment. Und jetzt dieser neue Star Wars ist so die kranke, mutierte Version davon, wo der Film quasi wie eine Checkliste für Internetforen gemacht ist. Und als hätte ihn ein Fan gemacht, der noch nie davor einen Film gemacht hat. Also vom Skript her.
Ich finde mal, das wirkt so wie so künstliche Intelligenz, die gelernt hat, wie sind Filme und die dann danach macht. Und das sind Filme und die haben auch so filmische Dinge, aber die sind total leblos irgendwie.
Das ist komplett langweilig. Habt ihr noch einen anderen Vergleich, außer dem letzten Star Wars-Film, also der halt so ein Checklisten-Film ist?
Es ist Deadpool. Schwierig, weil es ist...
Deadpool?
Ja. Nee, Deadpool ist nicht so krass wie Star Wars. Deadpool ist...
Alle Rosamunde-Pilcher-Filme.
Bei Deadpool... Hast du da mal einen von gesehen? Ich hab da nie einen von gesehen.
Ich will gar nicht sagen, wie viel ich davon gesehen habe. Was?
Gibt es Rosamunde-Pilcher-Foren?
Bestimmt. Aber wahrscheinlich sagen
alle immer so... Da gibt es mehr Briefaustausch, oder?
Ja, genau. Wahrscheinlich verschreiben sich alle auch die ganze Zeit und kommen mit den Funktionen nicht klar, weil das hauptsächlich ältere Zuschauer. ich wollte auch eigentlich nur Star Wars raufbringen, weil, um halt zu sagen, boah, wir haben diesen Hauptcharakter und der hat diesen Hauptkonflikt und das, was diesen Konflikt anstößt, wird noch nicht mal gezeigt, sondern es wird halt nur erzählt. Darum ging es mir.
Also,
und ich finde halt hier bei Harry Potter 5 gibt es gute Beispiele dafür, das umzusetzen und schlechte Beispiele. Und das Schlechte wäre für mich Cho. Ein gutes wäre tatsächlich für mich diese Szene mit Harry am Ende, wie er auf dem Boden im Ministerium liegt und immer diese Vision von
Voldemort. Also Harry hat in diesem Film einen klaren Arc. Also dieser innere Konflikt Gut und Böse, der so ein bisschen wie bei Rey ist. Ja, nicht wirklich. Aber auch dieses, sollte er gegen Voldemort alleine vorgehen oder nicht. Und das ist über den ganzen Film klar und findet einen logischen Abschluss am Ende.
Wäre halt vergleichbar, wenn er auch gleichzeitig halt ein bisschen in Voldemort verliebt wäre oder ähnliches. Oh. Man weiß es ja nicht, finde ich.
Genau, ein Stück Fiction in die Richtung. Ein anderer Film, der vielleicht so ähnlich ist, ist der zweite Fantastische Tierwesen, nur den habe ich nicht gesehen, der so auch so fanmäßig macht. Da ist ja auch Dumbledore irgendwie dabei.
Ja, und vielleicht generell häufig Sequels.
Ja, also dass du Sequels machst, Algorithmus trifft es eigentlich ziemlich gut, dass du versuchst quasi zu antizipieren, worauf Zuschauer in Filmen davor reagiert haben und den Effekt rekreierst, indem du das einfach einbaust. Ohne Gedanken, wie du das einbaust.
Wobei ja jetzt J.J. Abrams gesagt hat, alle Kritiker, die sagen, der Film ist schlecht, haben recht. Und alle Leute, die sagen, der Film ist gut, haben recht.
Ja.
Oh Gott.
Weil er halt meinte, sie haben sich beim Machen des Films nicht darauf konzentriert, alle Leute zufriedenzustellen, weil das nicht möglich ist.
Sie haben sich sowas von davon darauf konzentriert, alle Leute glücklich zu machen, deswegen der Film scheiße ist.
Ja, aber...
Darf ich eine Star Wars Story? Ich habe so viele verrückte Geschichten über diesen Film gelesen und eine möchte ich loswerden. Oder zwei. Der Film beginnt ja mit dem Textcrawl, dass der Imperator zurück ist. Und es wird ja gesagt, er hätte eine Botschaft in die Galaxie ausgesendet. Diese Botschaft gibt es.
Bei Jedi Sky.
Nee. Diese Botschaft gibt es. Die wurde auch aufgenommen. Und eigentlich ist ja quasi diese Nachricht, der Imperator ist zurück, der Moment, der die ganze Handlung auslöst. Es ist in Fortnite. Es gab ein Star Wars Fortnite-Event, wo dann irgendwie dieser Satz kam.
Welcher Satz?
Es ist quasi diese Botschaft, die er sendet, dass die Sith nehmen jetzt Rache und ich bin jetzt wieder zurück. Palpy is back, baby.
Okay.
Verrückt. Und Epi, schläfst du ein?
Ja.
Es tut mir leid. Und, ach, ein muss noch.
Komm, einer
am Ende auf. Von Star Wars ist ja diese Szene, wo Lando Calrissian einem anderen afroamerikanischen Charakter zuzwinkert. Wie habt ihr diese Szene gelesen?
Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich kann mich auch nicht erinnern.
Okay, ich habe das so gelesen, als würde er mit dieser Frau flirten. Er sagt dann ja irgendwie, wo kommst du her? Und sie sagt da, und dann sagt er, finden wir raus, wo du herkommst.
Ach, mit zwinkert. Der die Finn.
Genau.
Finn Ray und so getroffen haben auf diesem Planeten mit dem. Ja.
Wie hast du die Szene gelesen? Als Flirten oder?
Ja, ich habe in dem Moment mir auch gedacht, was ist da los? Ja. Aber ich glaube, wir driften gerade ein bisschen
zu weit. Ja, nein, ab. Lass mich da nur die Erklärung liefern. Was ist das Gegenteil
von diesem Film?
Ich weiß jetzt nämlich, warum das war. Das steht in einem der Behind-the-Scenes-Bücher. Mhm. Der Film hatte ursprünglich einen Subplot, in dem Lando Calrissian eine Tochter hatte, die ihm von der Ersten Ordnung genommen wurde und die er versucht zurückzufinden. Und das soll dieser Charakter sein. Nur sie haben den kompletten Subplot rausgeschnitten. Nur noch die Szene, wo er diesen Dialog, der quasi das Ende seines Arcs ist, drin gelassen, wo er ihr zuzwinkert. Und jetzt sieht es so aus, als würde der 80-jährige Mann der 20-Jährigen da
auf die Pelle rücken. Unglücklich, okay.
Ja, also der wichtige Subplot, den es noch gibt, ist diese Gedankenkontrolle, diese Verbindung zwischen Harry und Voldemort, die Voldemort beginnt auszunutzen, weswegen Harry Visionen von Voldemort hat und Snape ihm beibringen soll, sich dagegen zu wehren. Die Vision mochtest du nicht.
Nur visuell. Ich fand, das sah irgendwie einfach jedes Mal witzig aus, wenn Voldemort in so einer 90er-Jahre ich singe den Chorus am Strand-Version, er wieder er macht so Gesten irgendwie und
am Ende, wo er Harry tatsächlich übernimmt im Ministerium.
Nein. Auch immer zwischendurch, auch das am Bahnsteig mochte ich nicht so gerne, wo er plötzlich in einem Anzug auftaucht.
Das stimmt.
Ich fand einfach, dass es irgendwie lächerlich aussah und das mochte ich nicht. Grundsätzlich, so jetzt plotmäßig, dass er die Vision kriegt und dass er ihn sieht und dass man es reinschneidet, ja. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass man das anders macht und ich finde, dass diese Vision auch visuell nicht in den Film reinpassen. Also fast so, als hätte das eine andere Crew gedreht.
Das ist, ja, dem würde ich mich ein bisschen anschließen. Also es ist auf jeden Fall so, dass diese Cutscene dann gerade auch am Ende, wo er die Vision dann immer schneller kommen, das ist halt so ein bisschen, sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. So. Das,
Da gibt es halt diesen einen Shot, wo er halt so, wo Voldemort komplett vor so einem CGI-Sturm oder so steht. Das ist der Moment, der mich auch immer so ein bisschen da rausgerissen hat.
Ja. Ich muss sagen, ich habe den Film vor 2 Wochen geguckt. Und jetzt haben wir ja eben gerade die letzte halbe Stunde nochmal zusammengeschaut und es hat mich einfach überhaupt nicht mehr gestört mit diesem Chorus-Guy-Background, sondern ich fand es einfach nur, auch vielleicht im Lichte des neuen Star Wars, so viel besser, wie sie den Blick dargestellt haben und den greifbar für die Zuschauer gemacht haben. Das fand ich halt so unglaublich viel, viel besser, als wie es da gelöst
war. Hat es dir auch einfach gefallen bei diesem Film, dass du die Prämisse verstanden
hast? Ja, ja, es ist vielleicht designtechnisch ein bisschen unglücklich gewesen mit dem wehenden Umhang von Voldemort. Das hätte auch auf ein Softporno den Satz schon gebracht. vielleicht ein bisschen unglücklich, aber trotzdem gute Entscheidung, finde ich, das so zu zeigen. Und ich habe auch gelesen, dass diese Sache mit Voldemort ist am Bahnsteig auf einmal unter Fans kontrovers diskutiert wurde, weil er halt auf einmal normale Klamotten anhat. Mhm. Aber ich fand es eigentlich gut, um zu zeigen, er könnte überall sein. Er könnte zu jeder Zeit zuschlagen.
Glaube ich, ist ja genau der Punkt, was die Hälfte wahrscheinlich raus hat und die andere Hälfte findet es richtig gut, weil es halt.
Das mag sein, ja. Ja, ja, gerade auch, weil vielleicht nach den ersten paar Harry Potter Teilen alle immer gesagt haben, und dann immer am Ende des Schuljahres kommt Voldemort. Ne? Und hier kommt halt diese Szene, er könnte jederzeit zuschlagen. Vielleicht auch ein bisschen als Antwort darauf, fand ich gut.
Also die Momente mochte ich auch teilweise. Ja, teilweise ist die CGI halt gealtert. Das ist jetzt was, was ich dem Film nicht so groß vorhalten möchte. Aber ja, gerade im Hintergrund, wir müssen einfach den Film nochmal in einem Monat gucken, ob wir ihn immer noch gut finden, obwohl der Star-Wars-Effekt einfach nicht so stark in uns drin ist und man für alles dankbar ist, was ansatzweise Kohärenz oder...
Wir entschuldigen uns natürlich bei allen. Also wenn ihr den neuen Star Wars gesehen habt und ihr mochtet ihn und fandet ihn großartig, dann freue ich mich.
Dann sagt uns warum.
Ich möchte
es verstehen.
Ich wünschte mir, ich könnte so fühlen. Aber
ich wünschte mir, ich könnte wieder fühlen.
Nicht, dass wir jetzt hier komplett übertreiben.
Also,
ich wünschte, ich hätte ihn gut gefunden.
Also die Cutscenes haben mich nicht so, sie haben mich nicht extrem gestört, aber sie wirkten nicht unbedingt passend oder naja, es wirkte so ein bisschen so, oh, verdammt, wir haben die Cutscenes vergessen. Okay, stell dich mal vor den Hintergrund da und mach ein paar Posen.
Es gab einen Teil, den ich richtig gut fand. Also teilweise ist halt wirklich, du guckst halt den Film nochmal. Das ist halt in dem Sinne nicht so besonders kreativ, dass halt an, also vor allem am Ende bei diesem Konflikt, wo er diese diese Vision hat, weil er von Voldemort übernommen wird, da ist halt nichts Neues. Du siehst halt die Szenen, die du schon gesehen hast, aber in schnell und zusammengeschnitten.
Teilweise rückwärts. Und teilweise rückwärts?
Teilweise rückwärts, ja. Und da wäre es irgendwie cooler, wenn das was Neues wäre, was man sehen würde. Wenn irgendwie das so ein Mind-Battle oder so wäre, das würde vielleicht besser funktionieren. Oder wenn irgendwie dann Voldemort in diesen Momenten drin ist oder irgendwie sowas. Weil der eine Moment bei diesem ganzen Subplot, den ich am besten fand, war tatsächlich, wo sie altes Footage aus den ersten Filmen wiederverwendet haben. Mhm. Und dieser Moment, wo Harry vor dem Spiegel steht und seine Eltern sieht und dann Snape hinter ihm steht, fand ich richtig gut, weil es einmal richtig gut aussah, tatsächlich. Da haben sie diesen Übergang wirklich gut hingekriegt. Ja, und das hatte genau das, dass du quasi nicht nur die Erinnerung siehst, sondern dass irgendwas mit den Erinnerungen gemacht wird. Und in dem Moment Snape dringt in seine intimsten Gedanken ein. Das mochte ich.
Man möchte kotzen. Snape, ne?
Ja.
Das war schon echt cool.
Und oft wird sowas ja in so altes Footage ins Integrieren nicht so gut hingekriegt. Ich denke da nur an Doctor Who und diverse Specials, wo es sehr peinlich aussieht, wenn altes Footage verwendet wird, gezwungen.
Aber das sind ja wirklich altes
Footage. Aber den Effekt fand ich cool. Ja, und vielleicht hier noch wichtig zu erwähnen, was ich sehr schön finde in diesem Subplot, diese moralische Komplexität, dass Harry erfährt, dass sein Vater ein Arschloch war.
Ja,
stimmt.
Dass nicht einfach die Familie der Guten ist immer gut, sondern light and dark.
Ja, ich wollte aber auch gerade ermahnen und sagen, naja, er ist ja nicht direkt ein Arschloch, nur weil er da in der einen Szene
Wir wissen es nicht so richtig, aber also, er sieht auf jeden Fall mal eine Schattenseite
von. Er kann ja auch gute Sachen gemacht haben.
Das ist halt ein Teenager.
Finde ich aber auch gerade relevant für diese ganze Diskussion über Joanne K. Rowling, wenn wir darüber reden, dass sie, wir hatten vorhin so einen Punkt, der so schön sich dafür geeignet hat, irgendwas über einen Charakter, der, ich mache es anders. Sie hat ja schon diese Reihe geschrieben, in der es ja auch viel um Diskriminierung geht und so weiter und so viele positive Messages drin hat, eine Reihe geschaffen, die viele Leute zusammenbringt und so weiter. Also sie hat unglaublich vieles Gutes getan und jetzt hat sie halt eine Sache gemacht, die nicht so schön ist und ich finde es dann schwierig zu sagen, ich diskreditiere die Person komplett, weil sie diese eine Sache gemacht hat. Und genau jetzt hier bei James kann man auch nicht sagen, finde ich, er ist ein Arschloch. Er hat da als Teenager was Blödes gemacht. Keine Frage. Aber er hat ja auch coole Sachen gemacht. Zum Beispiel Harry gezeugt. Woo!
Zu sagen, das ist das Beste, was er in seinem Leben gemacht hat, einmal Sex zu
Richtig, das wollte ich damit natürlich sagen.
Ja.
Und ich wollte auch Effie aufwecken durch das laute Geräusch.
Es gibt eine Studie aus 2016, dass je mehr Harry Potter Bücher man gelesen hat, desto unwahrscheinlicher ist es, dass man Trump wählt. Den gleichen Effekt haben die Filme interessanterweise nicht. Die Zahl an Harry Potter Filmen hat überhaupt keinen Einfluss darauf, wie sehr du zu Donald Trump stehst. Aber die Bücher machen pro Buch irgendwie so 2-4% unwahrscheinlicher, dass du Trump wählst. Und wenn du halt alle Bücher zusammennimmst, kannst du so bis zu 18%.
Aber das, also ich meine, das ist schön, aber es ist auch so ein bisschen dieses P-Hacking, oder? Alle Personen, die irgendwie Erdnüsse mögen, sind unwahrscheinlicher, Trump zu wählen. So, das ist so.
Ich weiß nicht, die Studie gelesen.
Alle Leute, die unter 1,80 groß sind, unwahrscheinlicher, Trump zu wählen. Ne, also die dieses P-Hacking, irgendwie, dass du auf einmal Daten verbindest und sagst, das hängt konkret miteinander zusammen.
Wobei sie es in der Schule gesagt haben, dass es natürlich nur eine Korrelation ist.
Not causation.
Ja, wobei man das ja auch nicht. Egal. Es ist auf jeden Fall.
Analyse ohne theoretischen Hintergrund.
Ich fand es nett zu erwähnen, weil ich finde, was es für mich überzeugend macht, ist, dass die Filme halt diesen Effekt nicht haben. Die Filme haben halt diese ganze Ideologie von Voldemort wirklich kaum drin. Also in diesem Film wird wirklich zweimal Half-Breed gesagt. Und das ist es, was irgendwie Voldemorts Ideologie es ausmacht.
Ist natürlich aber auch was anderes, ob ich jetzt mich hinsetze und ein tausendseitiges Buch lese oder ob ich kurz bei Freunden so einen Film mitgucke.
Ja, ja, natürlich.
Ne, der Zeitunterschied ist ein bisschen.
Aber ich würde halt auch sagen, also meine These ist wirklich, dass dieser Teil in den Film glatt gebügelt ist, weil man will ja auch so ein bisschen Voldemort-Action-Figuren und man kann ja alle Zauberstäbe von allen Figuren verkaufen. Das ist ja bei Star Wars recht ähnlich. Die Erste Ordnung und das Imperium, die sind böse, aber was genau die Ideologie ist, das machen wir, legen wir nicht zu sehr fest, damit sich Kinder an Weihnachten an Halloween auch noch als Sturmtruppen verkleiden.
Aber das hat mich schon immer gewundert über Star Wars, dass sich alle als Sturmtruppen und Darth Vader verkleiden wollen. Wo man ja, so das denkt, ist das ist irgendwie seltsam. Dass,
ja, ne?
Also, das, und das sieht man ja auch bei Disneyland. Irgendwie sind das immer die Sturmtruppen, die da tanzen oder die, also ja. Ich verstehe das nicht ganz genau, diese Obsession mit. Also die Rebellen kommen. Gut, die Rebellen hatten noch nicht so coole Kostüme, muss man auch mal ehrlich sagen.
Ja, vielleicht einfach, weil sie so ikonisch sind und die Sturmtruppler auch teilweise so ungeschickt sind.
Ja. Aber den Effekt kannst du halt nur haben, wenn du nicht zu sehr da klar machst, dass das Faschisten sind. Ja.
Die springen anderen Planeten hoch. Wie viel sagen?
Ja, aber warum? Weil, ja, nein, aber es ist,
aber ist, halt ist doch nicht, nur ihr Job.
Nichts ideologisch greifbares aus dem richtigen Leben halt. Mhm. Darth Vader hält nicht eine Rede darüber, warum Aliens weniger wert sind oder dass es jetzt ein War on Christmas gibt und dass man verdammt nochmal Christmas sagt und nicht Happy Holidays. Ja, wo wir gerade bei den Faschisten sind, wollen wir über das Finale reden?
Ja, lass uns über das Finale reden.
Die große Action-Szene, die damit losgeht, dass sie Umbridge loswerden müssen, weil sie...
Würdest du sagen, geht sie schon los,
die Action-Szene? Ja, es ist quasi so, der dritte Akt hängt halt alles sehr zusammen. Es ist bei Harry Potter irgendwie so, anderthalb Stunden guckst du das und dann die letzten 30 Minuten sind das Finale. Voldemort spielt Harry unter falschen Tatsachen vor, dass er Sirius gefangen hält. Harry möchte dahin. Umbridge hält die auf und nimmt die gefangen und möchte Harry foltern, hatten wir schon gesagt. Hermine und Harry überlisten Umbridge und locken sie in den Wald, wo sie dann von Hagrids Riesenhalbbruder angegriffen wird und von den Zentauren. Und Harry kriegt seine Badass Last Line, wo irgendwie Umbridge die weggezerrt wird und dann sagt, muss ihnen sagen, dass ich keine Gefahr darstelle oder dass sie das lassen sollen, dass ich ein guter Mensch bin oder was das war.
Ich weiß nicht. Ich glaube, sie sagt, dass ich ein guter Mensch bin oder
irgendwas. Und er sagt, sorry, Professor, I must not tell lies.
Ja, das war ziemlich cool.
Ja.
Was war das?
Das war I must not tell lies.
Das von Armenta.
Achso. Irgendwer ist irgendwo hingegangen.
Gut. Der Hund wahrscheinlich. Ja, das war ein ziemlich cooler Satz. Ich fand wirklich, ich meine, cool ist irgendwie ein doofes Wort, um Sachen zu beschreiben, aber was mich im letzten Film oft gestört hat, war, dass einfach viele Sachen visuell einfach langweilig aussehen. Und in diesem Film fand ich das so, dass es gibt so diese ikonischen Szenen, die, finde ich, einfach sehr schick gemacht sind. Also, wenn ich mir überlege, zum Beispiel, wie Lucius Malfoy da runterkommt und aus diesem Nebel heraustritt und diese Hand so hochhebt. Das sieht einfach richtig gut aus und das gefällt mir einfach total. Das guckt man sich richtig gerne an und deswegen, glaube ich, habe ich das auch irgendwie so in Erinnerung behalten.
Ich finde David Yates wirklich, wirklich gut, was er visuell macht. Und die Action kriegt er tatsächlich, also er macht, muss ja als erster wirklich eine Action-Szene mit Zauberstäben machen. Ich finde, es sind klare Star-Wars-Einflüsse zu sehen. Die Zauberstäbe sind so ein bisschen wie Lichtschwerter. Aber er hat eigentlich so eine coole... Findest du nicht?
Nee, finde ich nicht.
Okay, dann ist es nur meine Interpretation.
Ich finde das auch richtig gut, wie sie das hingekriegt haben. Ich finde, vorher hatte man in den Filmen oft das Gefühl, naja, wenn du von einem Zauber getroffen wirst, dann wackeln halt deine Beine. Und in diesem Film, ein bisschen natürlich auch noch aus dem letzten, wo der Avada Kedavra eingeführt wurde, aber in diesem Film hast du wirklich das Gefühl, er ist gefährlich. Zauber können wirklich gefährlich sein und sie können Dinge ganz schön kaputt machen. Und das, finde ich, haben sie gut hingekriegt.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch den Kampf zwischen Voldemort und Dumbledore ziemlich cool, der tatsächlich kreativ ist. Also wo sie nicht nur Zauber aufeinander schmeißen, sondern mit Feuer und Wasser spielen. Ich finde das von Dumbledore teilweise noch krasser als das von Voldemort, wo er quasi versucht, Voldemort in diesem Wasserwald zu ertränken. Ja. Finde ich großartig. Ja, ich finde es auch spannend gemacht. Also ich finde, David Yates weiß, wie man eine Konfrontation filmt. Das ist auch in State of Play. Die beste Szene ist da eine Schießerei tatsächlich. Mhm. Das ist einfach was ihm liegt. Eine Action-Szene so zu erzählen, dass es eine Geschichte ist und dass Spannung aufgebaut wird. Und er nutzt tatsächlich CGI, finde ich, wirklich gut, wenn man daran wirklich denkt, dass diese Kammer der Prophezeiung komplett CGI ist.
Ja.
Mhm. Ich hatte ein bisschen Angst davor, das zu sehen, aber ich finde es
echt okay.
Wirklich, wirklich gut gealtert. Und man sieht es nicht, dass es CGI ist. Das ist ja immer das Wichtigste.
Ja, du siehst es erst, als die Kugeln runterfallen, die Regale umfallen, dann siehst du es ein bisschen, aber es ist auch nicht, und also es ist nicht unfassbar störend oder so.
Ja. Und halt, ne, Lucius Malfoy ist wieder der wirklich Böse. Mhm. Voldemort hat seinen großen Auftritt. Bellatrix Lestrange, Helena Bonham Carter, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Ja.
Genau in dem richtigen Moment gecastet, das ist ja quasi so typische Helena Bonham Carter Rolle, aber sie haben sie in dem Moment gecastet, wo das noch nicht das Klischee war.
Ja.
Also wo man dabei noch nicht die Augen gerollt hat, wenn Helena Bonham Carter so eine crazy Performance gemacht hat.
Ja.
Und sie ist ja auch toll. Sie ist, glaube ich, auch nur in zwei Szenen, oder? Wo sie entkommt und wo sie versucht, wo sie Sirius tötet.
Na, sie hat halt den Kampf. Also, sie fliegt ja die ganze Zeit in die Runde und lacht halt. Das finde ich auch einfach, die Atmosphäre ist einfach so toll in diesem Kampf. Es ist Chaos und man hört immer dieses Lachen von ihr. Ja, dann halt am Ende, wo Harry sie fast foltert.
Ja.
Ja.
Und es ist auch einfach schön, also es geht ja darum, um jugendlichen Leichtsinn und am Ende sind quasi Harry und Dumbledore schuld daran, dass am Ende alles wirklich schlecht geht. Das ist quasi der Moment, in dem beide wirklich den größten Fehler ihres Lebens machen, der halt im Tod von Sirius dann folgt.
Das mochte ich hier auch nochmal richtig gerne. Du hast mal in einem anderen Podcast gesagt, also Henny, Harry Potter ist eigentlich eine Serie darüber, dass Erwachsene Kindern mehr vertrauen sollten.
Ja.
Und ich finde, das wirkt, also das sieht man hier richtig stark.
Dumbledore, also Dumbledores Abstandspolitik ist eigentlich das Blödeste, was er je gemacht hat, nachdem er im letzten Teil auch wieder blöd gehandelt hat. Dumbledore ist eigentlich ziemlich blöd.
Aber diesmal schreibt er nicht so viel übrigens. Er ist wieder komplett anders als im vierten Teil.
Ja, der vierte Teil ist wirklich so ein Ausreißer.
Ja.
Also ich mag's, aber ist es.
Mhm.
Ja. Und der Kampf, den finde ich auch sehr, auch Michael Gambon. Man muss immer bedenken, sehr alter Mann, der diesen Teil filmen muss und es ist trotzdem sehr dynamisch. Und
das ist der Moment, wo ich mir den anderen, wie ist der Name, Harris oder so?
Ja.
Richard Harris, wo ich mir den nicht mehr vorgestellt
hätte. Ja, das ist schwierig.
Also das ist der Moment, wo ich denke, dann das ist jetzt der Dumbledore, der dahin gehört.
Das ist quasi das, was ich auch so meine. Also er hat immer in diesem Moment diese Präsenz, dieses Don't fuck with Dumbledore.
Ja.
Kann man das auf ein T-Shirt irgendwie drucken.
Durch die grünen Flammen rauskommen, das ist schon ein cooler Moment. Also, das kriegt er schon gut hin, das passt.
Und er bringt auch diese Sicherheit auf die Seite, so du denkst dir so, oh, jetzt ist Dumbledore da, jetzt ist es vorbei.
Bei Richard Harris hätte ich mir eher vorstellen können, wie er irgendwo aus dem Ofen rauskommt und so, oh, falscher Ofen. Oh, naja. Ich schrick mal weiter.
Das würde ich gerne sehen, schade.
Eine Figur, über die wir noch nicht gesprochen haben, wenn ich die reinbringen kann.
Direkt beim Film. Also ich finde, danach kommt halt das Ende. Dieser Film hat auch das, was der vierte nicht so gut macht. Das Ende ist besser, weil nicht direkt dieser krasse Cut kommt vom dramatischen Tod auf Everything changes now. Yes, Hermione.
Ja.
Everything changes. Cedric is dead. sondern du brauchst halt als Zuschauer diesen kurzen Moment dazwischen, wo Harry irgendwie allein in seinem Zimmer steht und wo er mit Dumbledore noch redet. Und ich muss auch sagen, das Ende in diesem Film fand ich nicht so blöd, auch wenn es ein bisschen in diese Richtung geht. Also diese letzte Line ist ja wieder sowas, wir hatten jetzt einen total deprimierenden Kinderfilm. Irgendwie müssen wir doch noch hoffnungsvoll enden. Würde ich sagen, überzeugt mich zu 50%. Und das sind 50% mehr als beim vierten. Weil es endet ja damit, dass Harry dann mit seinen Freunden, mittlerweile sind es ja die Gruppe 6, und wir haben über Luna noch gar nicht geredet. Mhm.
Das war
machen wir
jetzt. Sorry.
Und Harry sagt, we have something Voldemort doesn't have, something worth fighting for. Finde ich für diesen Film, gerade für den Arc, den er durchläuft, dass er quasi erkennt, er kann es nicht alleine machen, sondern er muss mit seinen Freunden sein. Eigentlich einen guten Schlusssatz. Es wäre nur irgendwie schön, wenn es organischer im Dialog kommen würde.
Ja, also auch als letzte Szene, ich fand es ein bisschen klischeehaft halt irgendwie. Es war nicht, die Szene war nicht super gut aufgebaut. Also es ist einfach, sie gehen auf die Kamera zu und er sagt es und da hat er einfach, irgendwie fehlte da irgendwas, woran er sich festhalten kann, um das so rüberzubringen. Und es hat mich emotional nicht so getroffen.
Nee, das ist so das Problem. Also in der Theorie mag ich die Szene, aber die Durchführung ist halt wirklich... Und vor allem, es ist der einzige Satz, der in der ganzen Szene fällt.
Ja, und es kommt auch irgendwie so, sie gehen zum Zug. Irgendwie ist da kein Kontext, warum er das jetzt sagen würde. So.
Übrigens, die Moral des Films.
Ja, so.
Freunde sind gut.
Was ich noch sagen wollte.
Ja. Ja, stimmt.
Mein Name ist Ray. Ray Potter. Das verstehen jetzt nur Leute, die Star Wars Episode 9 gesehen haben.
Ja.
Er hätte eigentlich...
Vielleicht auch nicht. Die verstehen es nicht alle.
Mein Name ist Harry. Harry Black.
Oh ja. Harry Skywalker. Oh ja, schnell noch Luna kurz. Sie ist toll.
Ja, toll.
Ja. Also ich find jedes Wort, was sie sagt, also die Frau spricht ja auch echt so. Ich finde jedes Wort, was sie sagt, einfach großartig, weil sie das so geistig abwesend sagt, als wäre sie auf Schlafmitteln. Und ich finde, ich weiß es noch genau, als ich den Film damals mit meiner Mutter im Kino gesehen habe, war meine Mutter verwirrt, dass Harry und Luna sich nicht am Ende geküsst haben. Und das habe ich damals nie verstanden, weil ich so vom Buch gedacht habe, wieso, Harry ist doch mit Cho, ja? Cho ist doch seine Ische.
Stimmt.
Und jetzt, wo ich es nochmal gesehen habe, Harry und Luna haben in diesem Film eine glaubbarere Romanze und Chemie als Harry und Cho.
Das stimmt, ja. Und sie haben auch einfach mehr gemeinsam, also weil sie so viele Elemente haben, über die sie reden können miteinander.
Ja, halt diese Verbindung, dass sie beide jemanden haben sterben sehen. Und ja, Luna ist einfach so ein netter Charakter, ohne dass es nervig ist, weil sie so seltsam ist. Und
ja, ich finde, neben Dolores Umbridge ist Luna auf jeden Fall der Charakter, der auch so aus der Seite gesprungen ist. Also so habe ich den Charakter im Buch in Erinnerung und so wird er dann auch dargestellt. Und das fand ich echt gut gespielt. Lynch.
Ja, genau. Ivana Lynch heißt die Schauspielerin.
Ja.
Okay. Noch irgendwas Wichtiges?
War nicht auch diese Geschichte mit der Schauspielerin von Luna Lovegood, dass sie magersüchtig war? Und Joanne K. Rowling als Voraussetzung, dass sie die Rolle kriegt, gesagt hat, dafür muss es aber besser werden.
Das habe ich noch nie gehört.
Ah, ich habe das auch nur mal gehört. Ich habe es nicht nochmal nachrecherchiert. Das ist mir nur gerade nochmal eingefallen.
Okay.
Aber es haben wohl, das hatte ich recherchiert, 15.000 Schauspielerinnen für die Rolle vorgesprochen.
Wow.
Luna Lovegood. Und als dann... Wer war es nochmal genau?
Ivana Lynch heißt die Frau.
Naja, genau. Als jedenfalls die Macher des Films dann ihr Tape gesehen haben, ihr Audition-Tape, haben die sofort gesagt, jo, sie ist es.
Also sie ist, glaube ich, so ein Fall von einer Schauspielerin, die einfach genauso ist, wie die Rolle sein muss. Weil sie wirklich, wenn du sie in Interviews hörst, sie spricht halt einfach so komisch. Und das ist einfach jeder Satz, den sie sagt, ist toll. Allein wie sie Nargles sagt.
Ja, das stimmt. Das ist eigentlich sowas, was man oft bei Amateurschauspielern macht. Dass man genau die Figur castet, die man haben möchte.
Kann ja durchaus so sein. Sie hat ja danach auch nicht viel groß mehr an Karriere gehabt. Sie hat, glaube ich, im Harry Potter Musical mitgespielt, aber
sie wollte
in dieser Rolle ist sie perfekt.
Sie wollte ja auch unbedingt Luna spielen. Ne? Vielleicht war danach einfach alles egal. So.
Ja.
Vielleicht hatte sie gar nicht die Ambitionen.
Ein anderer Charakter, der noch relativ viel Screentime hat in diesem Film gegenüber anderen Film, oder beziehungsweise im vierten war, glaube ich, auch schon präsenter, ist der Hausmeister.
Oh ja,
stimmt. Auf der Szene, ja.
Ja, der ist einfach so begnadet in so wie heißt das, körperliche Comedy, Slapstick-Sachen.
Ja.
Einfach.
Ja.
Wie er sich bewegt, ist allein schon witzig.
Wie hinter die Säule läuft, ist einfach super, wo er die Beine so hochzieht.
Ja. Halt. So ein bisschen wie Otto Waalkes ist.
Ja. Ja, stimmt. Das kann ich jetzt nie wieder nicht sehen.
Ja, aber dann dachte ich nämlich auch, dass Yates nämlich das gut hinbekommt. So kleine Comedy-Sachen, auch wo wie heißt der, Flitwick?
Ja, Professor Flitwick.
Flitwick. Wo er da diesen Chor macht und so und er grinst da so irgendwie hin und dann holt sie das Maßband raus und er guckt. Und später, wo er in der Menge steht und so dann die Faust so auch eine Siegerpose macht, so ganz kurz nur, um seiner Genugtuung freien Lauf. Das sind so diese Kleinigkeiten, die das echt gut auflockern und die auch gut die Charaktere darstellen.
Es ist nicht ganz so kalt wie Fincher. Das ist gut, dass er so ein Blick hat. Und er ist halt, was weil ich es am Anfang nochmal kurz anschaue, der Schnitt ist halt wirklich gut. Also was David Yates wirklich kann, was ihn auch für diesen Film prädestiniert, ist, dass er dir sehr schnell Informationen gibt, wo der Charakter ist, wie das in Kohärenz zu der Szene davor ist, und wirklich sehr ökonomisch deswegen erzählen kann. Zum Beispiel im Ministerium, wo er schneidet von die sechs Freunde fliegen in Hogwarts mit den Pferden los, kurzer Schnitt über London und dann direkt in Schnitt, wie sie im Ministerium laufen. Und nicht irgendwie, wie sie absteigen und ins Ministerium reingehen oder so. Und du weißt sofort die Location, du weißt, sie laufen, den Ernst der Situation und ja, du hast als Zuschauer alles, was du an Informationen brauchst. Und diesen Storyfluss kann er unheimlich gut, was diesem Film auch echt zugute kommt.
Ja, als sie im Ministerium laufen, diese Szene fand ich einfach richtig gut, weil der startet in einem Wide Shot, sie laufen alle, du siehst alle sechs, dann kommt eine Säule und er ist in einem Medium Shot und dann kommt noch eine Säule und er ist jetzt in einem Close-Up auf ihren Gesichtern und du siehst, was sie, das war cool. Also das fand ich, als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, ja, coole, also einfach richtig gute Entscheidung getroffen da, richtig, richtig cool. Es wird immer enger für die Charaktere jetzt.
Mhm. Und halt auch cool beim Cutting für Comedy, so die Reaction-Shots zum Beispiel, wo Umbridge quasi ihre Rede hält und I see you all looking with smiles up at me und direkt der Cut und komplett leere Gesichter.
Ja.
Ja, sehr gelungen. Okay, ich habe nur noch eine Sache, die ich einmal erwähnen will und dann wäre es das von mir.
Ich hätte noch zwei Leute, die ich gerne erwähnen würde. Fred und George in diesem Film, wundervolle Performance, fand ich. Und einfach auch nochmal die Auflockerung, einfach nochmal was Humorvolles in diese Welt zu bringen. Einfach so, dass es da Leute gibt, denen es ist ihnen nicht egal, aber sie wollen halt einfach auch Spaß haben und Spaß in dieser Zauberwelt haben. Und das fand ich
ihre Bedingungen, ziemlich cool. Für die sie da mitmachen in der Schule.
Ja, genau. Ja.
Und auch ein toller, also ihre letzte Szene ist auch wirklich
toll. Ja, das ist großartig.
Wo sie da raushauen, ja. Ja, also insgesamt, okay. Bevor wir das Schlussvotum machen, eine Sache muss ich noch loswerden, weil...
Schlussvotum.
Weil es etwas ist, was wo ich bei der Recherche drauf gestoßen bin, sieht es leider nur Larsen. Kannst du einmal beschreiben, ich habe hier zwei Poster von Harry Potter und der Orden des Phönix. Erkennst du einen Unterschied?
Ja.
Kannst du diesen Unterschied beschreiben?
Einmal, das auf dem. Ich beschreibe erst einmal ganz kurz die Poster. Links steht Ron, daneben Genie, in der Mitte steht Harry mit so einer Lichtaura um ihn herum quasi, also einem Scheinwerfer hinter ihm. Rechts daneben Neville und ich glaube Luna und dann ganz am Rand Hermine. Und das sind zwei Poster. Einmal ist es das IMAX-Poster und das Standard-Poster. Und im IMAX-Poster ist die Beleuchtung oder beziehungsweise ist der Farbkontrast ein bisschen höher gestellt und man kann die Farben tatsächlich auseinanderhalten, während das obere ziemlich dunkel aussieht. Ich weiß nicht, ob das der Unterschied ist.
Das ist nicht der Unterschied, auf den ich hinaus wollte. vielleicht drehe ich es doch einmal um. Fällt euch was auf?
Wahrscheinlich habe
ich achtet mal auf Hermine.
Oh ja.
Ach Mann, ich hätte auch gern Tipps gehabt.
Ja, das ist wie bei der Sache mit Keira Knightley auf dem einen Poster.
Das ist echt. Kannst du es den Zuschauern erklären, was der Unterschied ist?
Ja, ihre Oberweite wurde
vergrößert.
Ja, das ist tatsächlich, also das ist ja der eine Film, wo Emma Watson überlegt hat, ob sie nicht mitmacht. Und ich glaube, dieses Poster ist
ein shit, ja, jetzt
guter Angriff. Sie haben halt, sie war zum Zeitpunkt
mal 17. Dich,
ja, du bist ein guter Mensch. Sie war zum Zeitpunkt 17 und wurde auf dem offiziellen Plakat für die IMAX-Version wurden ihre Brüste vergrößert.
Krass, ja.
See it in 3D, sagt das Plakat übrigens.
See them.
Ja. Und das ist so ein bisschen, also war ja auch im nächsten Film so, das anfängt, dass Daniel Radcliffe anfängt zu trinken. Ich glaube, das ist so der Zeitpunkt, wo der Druck auf die Schauspieler und einfach der Bullshit, mit dem sie sich auseinandersetzen müssen, denen allen etwas zu schaffen macht. Ich habe auch tatsächlich bei der Recherche erfahren, also Emma Watson hat es, glaube ich, auch echt blöd getroffen, weil bei ihr gab es tatsächlich auch von Paparazzi, ich meine auch, wo sie noch minderjährig war, Upskirt-Shots.
Ach krass. Wo sie aus dem Auto aussteigt.
Ja, irgendwie sowas, ja. Wo ich auch echt denke, hallo? Geht's noch? Und sie wurde halt als als Figur sehr früh sexualisiert. Ich weiß halt noch, in der zweiten Roger Ebert Review zu Kammer des Schreckens schreibt er da schon irgendwie, Emma Watson ist confidently growing into babehood oder sowas. Und man muss halt überlegen, die Frau ist minderjährig. Ich weiß auch noch, beim Videospiel hierzu habe ich damals, ich habe die ganzen Spiele gespielt, eine Rezension gesehen, wo dann halt auch immer der Witz war, oh, darf man mit Hermine Granger schon schlafen? Nee, sie ist noch nicht 18. Was ich einfach jetzt im Nahen echt creepy finde und halt auch denke, also wo ich ihre Entscheidung, dass sie fast hier nicht mitgespielt hätte, verstehen kann. Sie hatte auch einen Stalker tatsächlich 2007 und an ihrer Schule musste es eine Regel geben, dass die Leute nicht sie nicht ständig ansprechen. Und das ist so ein bisschen so der düstere Teil des Harry Potter-Daseins, der auch Daniel Radcliffe im nächsten Harry Potter treffen wird, aber das ist nicht unser nächster Film. Aber bevor wir dazu kommen, letztes Votum. Ich mag diesen Film einfach. Also es ist einer meiner Lieblings-Potter-Filme.
Ich auch.
Ja, ich auch. Also ich stimme dem zu und ich kann mich an diesen Film auch super erinnern. Also ich weiß nicht, ob der Film einfach so gut ist oder ob es daran lag, wann ich ihn gesehen habe, aber es ist einer der Filme, der mir am besten in Erinnerung geblieben ist von den Harry Potter-Filmen.
Bei mir ist es tatsächlich halt ein bisschen anders. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Vielleicht setzt bei mir ja jetzt schon so ein bisschen diese Müdigkeitsphase ein, weil die Reihe einfach so lange dauert. Wir haben jetzt auch so viele positive Sachen über den Film erzählt, so viele positive Sachen über den Regisseur losgeworden. Ich frage mich ein bisschen, warum der Film mich am Ende, als ich ihn geguckt habe, nicht begeistert hat. Ich kann es mir eigentlich nur mit dieser Müdigkeit einerseits erklären, andererseits aber auch, ich glaube, jeder Film hatte so eine richtig krasse visuelle, so viele visuelle Eigenheiten, und jeder Film hebt sich visuell unglaublich stark von den anderen Teilen ab, und für mich sind diese Teile von David Yates einfach sich visuell sehr ähnlich. Ich glaube, deswegen sticht der Film für mich nicht so krass raus, und deswegen ist er teilweise tatsächlich leider doch ein bisschen an mir vorbeigegangen beim Gucken. Trotzdem gab es aber Szenen, die ich total klasse fand. Ich fand Umbridge auch total super. Ich fand diese Schlussszene super. Aber insgesamt wäre das, wenn ich einen Harry Potter Film gucken möchte, wäre das bei weitem nicht meine erste Wahl, sondern vielleicht erst die dritte, vierte, fünfte Wahl.
Kann ich verstehen. Ja. Ich bin auch...
Dem würde ich zustimmen. Also ich würde einfach sagen, dass ich glaube, der Film, der einem stilistisch am meisten in Erinnerung bleibt, ist immer noch der dritte. Einfach, weil es einfach so viele Entscheidungen getroffen wurden, die keiner der anderen Regisseure treffen würde oder getroffen hat. Und die Filme von 5 bis 7 schmilzen alle so ein bisschen zusammen vom Ton her auf jeden Fall. Also sie sehen halt, tonal ist da kein Unterschied mehr, in meiner Ansicht nach. Die sind alle also vom Color Grading und so sehen die halt sehr, sehr gleich aus, sehr, sehr ähnlich aus. Man merkt, dass es die gleiche Crew ist.
Es ist einfach schade, dass jetzt quasi dieses fehlt, dass jeder Film quasi ein neues Erlebnis ist. Aber auf der anderen Seite bin ich auch ganz froh darum, vielleicht beim 6. nicht so, das weiß ich nicht mehr so genau, wie David jetzt die Filme gemacht hat. Also man nimmt es immer so ein bisschen in Kauf. Es wäre natürlich interessant, wenn jeder Harry Potter Film von einem anderen Regisseur wäre.
Oder, was ich mich immer frage, was wäre, wenn jetzt Quaron den auch gemacht hätte, ne?
Ja, aber natürlich. Das wäre halt immer die bessere Version, aber die wird man nie zu sehen bekommen.
Aber ja, das ist eigentlich krass, wenn man sich das überlegt, wenn irgendwie ein Regisseur wie Quaron oder Fincher oder jemand, der halt eine sehr ausgeprägte visuelle Sprache hat, so eine Filmreihe machen würde, wie das aussehen würde. Also ich wünschte mir, es gäbe so eine, aber...
Wobei ich bei diesen Leuten halt auch immer froh bin, dass sie ihre eigenen Filme machen, also ihre eigenen verrückten Projekte und nicht irgendwie ewig an ein Franchise gebunden sind.
Ja, das stimmt. Ja. Mich nochmal zu dieser ganzen Sache mit Emma Watson. Sie hat ja wohl gesagt, dass sie weitermachen möchte als Hermine Granger, weil es ihr unangenehm wäre, jemand anderen in der Rolle zu sehen. Das hat sie in meinem Interview gesagt. Und dazu, das muss aber auch einfach diese Zeit gewesen der absoluten Harry Potter Craziness. Es ist auch 10 Tage nach dem Release dieses Films das allerletzte Buch rausgekommen. Also das muss wirklich der absolute Höhepunkt gewesen sein. Ja. 5. Teil kommt raus und 7. Teil kommt raus als Buch, und die Schauspieler sind irgendwie überall, sind überall im Fernsehen zu sehen und werden auf der ganzen Welt interviewt. Also das war wahrscheinlich wirklich so mit der Höhepunkt der damaligen Zeit.
Ja, absolut. Okay, Gott sei Dank, und nicht nur wegen J.K. Rowling, aber weil ich auch echt ein bisschen Harry Potter müde bin, so wie du, Eiko, ja. Ist unser nächster Film was völlig anderes. Daniel Radcliffes einziger Kinofilm, den er während der Harry Potter-Zeit gemacht hat, außerhalb von Harry Potter. December Boys kommt im Februar. Bis dahin, ihr könnt uns, wo kann man uns finden, Eiko?
Auf Facebook unter Zebra Papagei, auf YouTube unter Zebra Papagei, Instagram Zebra Papagei. For real. Das müssen wir noch üben.
Und auf Twitter.
Und auf Twitter, tatsächlich, stimmt, ja, vergesse ich manchmal ein bisschen. Hinterlasst uns super gerne Kommentare zum Podcast. Wir sind für alles Feedback unglaublich dankbar und freuen uns auf eure Reaktionen und kommentiert reichlich.
Genau, und damit frohes neues Jahr.
Frohes neues Jahr. Und, ach ja, genau, kommt ja erst im Januar.
Genau, das ist unsere Januar-Episode.
Wir hoffen, euer Start ins neue Jahrzehnt war schön. Und wenn ihr, da wo ihr uns finden könnt, wenn ihr ein bisschen geschickt sucht, dann findet ihr, glaube ich, sogar diesen Film, über den wir gesprochen haben, den Tankstellenfilm. Wenn ihr euch sehr, sehr bitte geschickt sucht anstellt. Nicht. Dann könnt ihr ihn finden. Und Larsens alte YouTube-Kanäle.
Ja, bitte nicht suchen. Okay.
Dann bis zum nächsten Mal und alles tschüss. Gute. Tschüss, ja. Keine Ahnung.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Oh ja, danke. Ciao.
Danke an Larsen. Danke an
Larsen. Oh, Larsen, wie war deine Erfahrung bei uns? Wie
hat es dir gefallen? Ja, war cool. Also es war auf jeden Fall sehr, sehr cool in der Madness, die dieser Podcast ist, dabei zu sein.
Warum sagen alle Leute, das ist Madness?
Super, vielen Dank. Red Cliff Hangers. Red Cliff Hangers.